Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen auf hiphop.de. Wir haben heute einen besonderen Gast bei uns zu Besuch. Zu meiner Linken habe ich einmal Miriam, die mit mir heute das Interview machen wird. Und wir haben Asche am Start. Vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du unserer Einladung gefolgt bist und dass
es für die Einladung
geklappt hat.
Ich freue mich sehr.
Ja, wir freuen uns auch sehr auf den Talks. Es gibt auf jeden Fall viel zu besprechen und viele interessante Sachen, die wir auf jeden Fall auf dem Wecker haben, so, die wir gerne mit dir besprechen würden. Deswegen würde ich sagen, Miriam, kannst gerne mal so reinstarten.
Ja, also es gibt einige Themen, über die wir heute sprechen möchten, wie JP ja schon gesagt hat. Und ich habe gesehen, dass du vor ein paar Monaten ja auch in Japan warst. Das fand ich nämlich richtig interessant. Da hast du, glaube ich, unter anderem auch, glaube ich, da an deinem Album gearbeitet.
Genau.
Und ich fand eine Aussage, ich glaube, die hast du in deinem Podcast getätigt. Da hast du gesagt, dass du so interessant an Japan fandest, dass es dort zum Beispiel kein TikTok und kein ChatGPT gibt. Mhm. Und die Leute dort mehr so für sich selber denken müssen.
Ja.
Ist das etwas, was du dir in Deutschland auch wünschen würdest?
Ich finde es gut, dass wir in Deutschland so ein Selbstbestimmungsrecht haben, dass wir für uns selber entscheiden können, was wir machen und was wir nicht machen wollen. Manchmal ist es so, dass wir leider, wenn wir das zu publik machen, auch so ins Kreuzfeuer geraten. Ja. Das heißt, was ist los mit dem, der ist hier irgendwie anti oder sowas. Mhm. Ich bin nicht anti-TikTok. Ob ich es für sinnvoll halte? Nein. Ich denke, das ist für vor allem für Kinder, das ist ein Zeitfresser.
Ja.
Das ist ein absoluter Zeitfresser. Ich habe Freunde auch von mir, und das sind keine Kinder mehr, die haben Bildschirmzeit, dass sie ein paar Stunden am Tag auf TikTok verbringen. Und was genau gibt dir das, außer irgendwelche Entertainment-Sachen?
So, Glücksgefühle, weißt du, Endorphine löst das halt voll viel aus.
Ne? Und vor allem der Zeitraum, dieses kurze, die Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen,
die geht flöten,
der will sehr schnell ein Highlight haben. Du bringst heutzutage einen Song raus, der 3 Minuten geht, und die Leute sagen, ja, es mir schon zu lang. Mhm. So, weißt du, diese Aufmerksamkeitsspanne von den Jugendlichen wird halt sehr, sehr gedrosselt. Und ich finde, es ist immer noch am gesündesten, wenn man so wenig wie möglich Zeit mit Social Media verbringt und so viel wie möglich das wahre Leben sieht, so, sich draußen bewegt, zu erkunden, sich selbst zu finden. Und ja, das ist so meine.
Wie war so dein Alltag in Japan? Es war wahrscheinlich das erste Mal, dass du drüben warst für dich selber so.
Ja.
Wie war es so? Also man hat ja bestimmt gewisse Vorstellungen so, wenn man sich viel mit dem Thema beschäftigt hat oder wo man so hingeht. Hat sich das irgendwie krass überwältigt dort oder hast du krasse Unterschiede feststellen können zum Alltag dort in Bezug oder gegenüber hier?
Ja, also ich war überwältigt, das war ich auf jeden Fall. Du hast ja gewisse Vorstellungen von Japan, weil du dir das schon 1000 Mal Videos angeguckt hast, du hast dir Filme angeguckt, du hast dir Animes angeguckt und denkst dann so, ja okay, das ist krass, aber es ist wirklich das echte Empfinden, wenn du dort bist und wenn du das alles siehst und spürst, so diese Energie, die dieses Land hat, ist wirklich nicht zu vergleichen. Also das ist, ich habe tatsächlich die ganze Zeit zu meinen Freunden gesagt, und wir haben einstimmig gesagt, du fühlst dich wirklich, als wärst du auf einem anderen Planeten. Also das ist so weit weg von Europa.
Ja.
Obwohl die Japaner sind ja sehr westlich. Ne? Also die sind jetzt nicht so traditional wie zum Beispiel ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es gibt ja zum Beispiel Provinzen in China, die sind sehr traditionell, die sind auch sehr way back.
So, oder auch in Vietnam teilweise.
Genau,
Beispielsregionen.
Ja, sehr genau. Japan ist da schon sehr, sehr fortgeschritten. Unabhängig davon, dass die aussehen, dass Tokio aussieht wie Dubai oder so, sag ich mal so, Dubai würde gerne so aussehen wie Tokio, meiner Meinung nach.
Die ganzen Wohnhäuser
und alles. Diese ganzen Tower, und das ist so überwältigend.
Das ist krass da, ne?
Das traditionelle Leben auch, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Land bist, und wir waren sehr viel dort an so Orten, wo wir uns so japanische Häuser angemietet haben, so Airbnb, Airbnb heißt das, Airbnb, das ist einfach nicht zu vergleichen, das ist wirklich so, also ich werde es auf jeden Fall nie vergessen. Ob ich nochmal dahin fliege, weiß ich nicht, weil ich habe noch ein paar andere, sage ich mal, Flecken auf der Erde, die ich sehen will, und das ist schon einiges, aber ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Es ist, ist unglaublich.
Das kann ich mir schon vorstellen, ne? Weil wenn ich jetzt so an Japan direkt denke und vor allem an so Metropolen wie Tokio, dann denke ich immer als allererstes so an so Schnelllebigkeit, dass alles viel schneller läuft und so bisschen der Stressfaktor vielleicht ein bisschen höher ist. So. Ja. Die Leute arbeiten ja auch sehr viel teilweise in Japan. Also es gibt ja so einen bekannten Fotografen, der hat irgendwann mal so eine Bilderreihe gemacht von so japanischen Businessleuten, die dann teilweise nicht mehr nach Hause gekommen sind, weil die so viel arbeiten, dass sie dann einfach kurz auf der Straße pennen und dann wieder ins
Büro gehen. Und das ist sehr angesehen dort.
Ja, ja, das ist voll angesehen dort, dass das dann so ist. So.
Du siehst wirklich Geschäftsleute mit feinen Anzügen, die haben ihr Handy, die haben Podcast laufen draußen und schlafen auf der Straße, weil das die Bahnen, weil die, wenn die jetzt zu weit von Tokio, also die arbeiten in Tokio und müssen dann zum Beispiel irgendwie 200 Kilometer nach Hause fahren. Und die Bahnzüge fahren ab einer bestimmten Zeit nicht mehr. Die legen sich einfach schlafen auf der Straße und nehmen den Zug morgens. Krass. Aber niemand klaut dort irgendetwas. Der lässt sein Handy, seine Brieftasche, so nichts.
Ist auch sehr sauber da, ne?
Sehr, sehr sauber. Also ich habe, du findest keine Mülleimer.
Ja. Ach, krass.
Das ist so, du, wenn, guck mal, wenn du hier zum Beispiel so einen Kaffee hast und du läufst in Japan mit einem Kaffee auf der Straße rum, dann ist das schon verpönt. Weil die trinken nicht unterwegs. Ah, die trinken entweder vor Ort, wenn die jetzt in einen Kaffee gehen, setzen sich hier, trinken aus, geben das da ab, schmeißen weg und gehen weiter. Oder die nehmen das mit Essen zu Hause.
Voll.
Aber dieses unterwegs, so, deswegen ganz, ganz wenig Müll, aber deswegen auch ganz, ganz wenig Müll auf den Straßen.
Also auch dieses klassische Bild, was man hier vielleicht aus Parks kennt, dass sich Leute da treffen, kleinen Grill, bisschen hier, bisschen da. Gibt es da wahrscheinlich nicht so, ne?
Habe ich nicht
gesehen. Oder hast du zumindest
nicht gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Aber dennoch muss man schon sagen, dass die Japaner sehr, sehr... ich rede so, als ob ich... Nee, aber dennoch muss man sagen, dass die Japaner sehr, sehr... oft, du siehst immer in Gruppen. Also du siehst selten Japaner einzeln rumgehen. Du siehst sehr viele Pärchen.
Ja.
Sehr, sehr oft siehst du Jungs mit Mädels oder wie auch immer. Und oder du siehst auch sehr viel Familien, also die auch zusammen die ganze Zeit rumlaufen. Du siehst sehr wenig Menschen. Und wenn du Menschen siehst, die alleine gehen, dann sind das meistens Leute, die zur Arbeit gehen oder von der Arbeit kommen.
Das überrascht mich voll, weil ich dachte immer, dass in Japan voll die Kultur auch teilweise, also zum Beispiel, es gibt super viele Restaurants, wo die auch alleine gegessen wird. Und die haben richtig so ihren eigenen Space. Und ich dachte eigentlich, dass die Kultur dort mehr ist, dass viele so sehr einsam auch sind. Deswegen überrascht mich, dass das da doch sehr viele in Gruppen und in Partnerschaften dann da
rumlaufen. Ich habe davon gar nichts mit. Ich habe genau das Gegenteil mit. Also
interessant.
Die sind so auch, ist ein sehr, sehr offenes Volk eigentlich. Also man muss schon sagen, okay, Tokio ist sehr hektisch. Das heißt, wenn du jemanden, der gerade auf der Arbeit oder unterwegs ist, wenn du den ansprichst, dann ist er sehr kurz angebunden.
Ja, sehr gestresst
halt. Aber wenn du so mit, wenn du jetzt so mal einen älteren Menschen da, sag ich mal, nach dem Weg fragst und du musst jetzt irgendwie einen Kilometer laufen, der geht den Weg mit dir. Und er sagt, erklärt dir das nicht. Er sagt, komm, ich bring dich,
der
bring dich dahin.
Krass.
Und Polizisten genauso, die, wenn du die nach dem Weg fragst oder wenn du irgendwas fragst, die bringen dich einfach dahin. Die sind total freundlich, verneigen sich und so. Also,
die Leute sind noch so sehr hilfsbereit.
Ja, ja.
Nehmen sich Zeit für einen Menschen. So. Hier habe ich oft das Gefühl, so, man redet aneinander vorbei den halben Tag und lebt so aneinander vorbei auch sehr oft. Und wenn das da dann so ist, dass die sich auch wirklich die Zeit nehmen, weil ich würde das jetzt hier nie, also ich würde sehr überrascht werden, wenn jetzt jemand hier sagt, ich bring dich noch ein Stück.
Ja, ja.
Ich würde es auch eher als komisch empfinden, so nach dem, ey, so, was will der jetzt von mir so?
Das ist schon, ich habe diese Erfahrung ein paar Mal gemacht.
Ja. Also
wir haben, ich sage jetzt nicht, das war ein Einzelfall. Das heißt, man kann das schon so ein bisschen pauschalisieren, dass man also sagen kann, dass die sehr hilfsbereit sind in allen Belangen.
Ja. Das ist voll cool.
Warum seid ihr eigentlich hingereist? Weil du hattest ja auch gesagt, dass du Reisen oft auch mit deiner Arbeit kombinierst. War das der Grund, dass ihr da über vielleicht Inspiration oder einfach mal Kopf ausschalten? Was war der Hintergrund, warum ihr hingereist seid?
Es war eine Kombination. Also auf der einen Seite wollte ich schon immer Japan sehen und wollte auch, hab mir auch gesagt, so, ey, wenn ich dahin fliege, weil man fliegt 18 Stunden ungefähr dahin.
Das ist schon way so,
ne? Ja, ja, also ich habe da auch eine witzige Geschichte vom Rückflug, aber so das by the way. Ich habe gesagt, wenn ich da hinfliege, dann will ich da schon so 14 Tage sein und möchte alles sehen. Aber ich will nicht nur Tokio sehen, weil Tokio wird ja schnell langweilig. Nach 2-3 Tagen, okay, alles hier. Ja,
da, ist halt Großstadt irgendwie, ja, ne?
Ich wollte das Land sehen, ich wollte da diesen Fuji-Berg sehen und so diese ganzen Geschichten. Und im Zuge dessen habe ich ja auch, ich habe so eine EP auf meinem Album, die heißt Shinobi Retsuden. Die ist so sehr viel mit diesen Anime und japanischen Samurai-Ninja-Sachen angelehnt. Und da habe ich gesagt, ey, guck mal, ich fliege jetzt dahin und drehe schon mal Videos und werde dann in diesem Stil drehen, weil ich will diesen japanischen Look haben auch dafür. Und werde parallel noch mir dann die ganze Inspiration da noch, sag ich mal so, vereinheimsen. Und kann das Land sehen, was ich mir immer erträumt habe zu sehen. Das war also alles zusammengepasst.
Bist du primär für Videodrehs hingeflogen oder auch um aktiv Aufnahmen noch zu machen dort zum Album?
Nee, Aufnahmen nicht. Geschrieben habe ich dort, Videodrehs hatte ich dort und weil das ja alles eine geschäftliche Reise ist, konnte ich das dann auch alles von Steuer
absetzen. Sehr gut.
Also in was für einer Phase vom Album bist du hingeflogen? Du hast schon ein paar Songs fertig gehabt so und hast gesagt, okay, dazu drehe ich jetzt die Singles ab.
Genau.
Und da fehlen aber noch Songs, die mache ich schon.
Das Ding ist halt, in der Plan war es von vornherein, dort diesen Samurai-Look zu haben. Und ich habe mich dort so maskiert und hatte einen Hut auf. Und deswegen war es eigentlich unabhängig. Ich hatte die Beats schon, nur die Songtexte nicht. Das heißt, ich musste mich nur bewegen. Und ich bin auch mit dem Schwert. Ich hatte so ein echtes, also ein 1:1 Replika von einem Katana gekauft. Also wenn du es rausgezogen hast, das sah 1:1 echt aus. Echt? Und war auch graviert und so weiter und so fort. Und das habe ich mir mit so einer Schnur hinten auf die Schulter gespannt, dass ich wie so ein Shinobi aussehe von Naruto. Ja, das ganze Ding hat am Anfang gut geklappt, bis irgendwann die städtische Polizei dort.
Oh no.
Ja, ja, und das war ich. Die haben zu mir gesagt, also Junge, wir sind nicht dein größtes Problem, weil das gilt ja als Kriegswaffe. Ach. Und wenn wir denken, das ist eine Kriegswaffe, dann kommen wir erstmal zu dir und dann reden wir und du läufst hier maskiert. Wenn aber Yakuza dich sehen würden, das ist deren Methodik ist ja, wenn sie jemanden bestrafen, nehmen die ein Samurai-Schwert und auf einer Straße. Und wenn die sehen, dass du hier mit so einem Dings...
Könnte schwer sein.
Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann können wir nur noch nachts drehen.
Aber ist nachts ja nicht gefährlicher sogar? Teilweise?
Ich weiß ja nicht, wie das... Guck mal, ich sag dir, ich bin so durch ganz Tokio nachts rumgelaufen, durch Gassen, durch all... Also überall, wo man sagen könnte, wow, also hier...
Das ist ein bisschen...
Ich sehe nachts 3:30, 4 sehe ich Frauen mit Einkaufstüten einfach so an mir vorbei. Junge Frauen. Oh, die haben keine Angst, dass sie irgendwie gekidnappt werden oder so. Das ist so safe dort.
Also, ist man da gar nicht solchen Gangs oder so begegnet?
Gar
oder so,
nicht. Gar nicht. Zumindest so sind die jetzt nicht auf der Straße so präsent, dass sie dem normalen Volk
nein.
Nur, die machen das halt unter sich.
Untereinander.
Die machen das unter sich. Ich glaube, das sind auch dann da auch die Locations, wo zum Beispiel so Rotlicht, ich will jetzt nicht, ich weiß es nicht, aber ich sag mal, so da, oder wo viel Glücksspiel ist und so weiter. So
war es wahrscheinlich.
Da, aber ich als Tourist,
kriegt man davon nicht so viel mit.
Selbst wenn, ich habe 2-3 gesehen, da haben wir so, also mit Orkan, Orkan Che war mit mir, da haben wir so, er hat sofort gesagt, ey, das ist hundertprozentig einer von denen, weil du erkennst die. So, wenn
in den Tattoos, glaube ich auch, die haben immer bestimmte Tattoos, oder
die nicht? Die haben Tattoos, aber die sind, die in der Tradition ist es so, falls du mal, wenn du es googelst, die sind immer bis hierhin tätowiert und hier haben die diesen V-Stand auch
das
nicht.
Halt nicht sieht.
Wenn die im wahren Leben normal arbeiten, dass man das nicht erkennt. Die wollen sich nicht kenntlich machen. Also, dass man das nicht erkennt. Halt, aber an der Art und Weise, wie die stehen, wie die laufen und wie die angezogen sind. Wir haben zum Beispiel, wir sind einmal durch Tokio gelaufen, durch Shibuya war das. Und da stand in der ganzen Menge einer an der Ampel mit so einem Bein hoch, Haare nach hinten gegilt, Sonnenbrille und hat Zigarette geraucht und hat so rumgeguckt. Wir wussten direkt,
okay. Ja, ist auf jeden Fall
einer von den Bros.
Safe.
Krass. Ja, krass.
Nicht in die Augen gucken.
Ja. wir haben jetzt schon ein bisschen über deine Albumvorbereitung gesprochen. Dein Album kommt ja jetzt bald, 26. April, richtig? Möchtest du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was man so erwarten kann?
Genau.
Musikalisch oder inhaltlich?
Erstmal musikalisch gerne.
Also musikalisch habe ich das schon strukturiert gemacht. Das heißt, wir haben ja faktisch gesehen, sind es 4 CDs. Und wir haben einmal CD1 vom Album und CD2 vom Album. Die unterscheiden sich grundlegend von der Stimmung. Also CD1 ist etwas härterer Battle-Rap, sage ich jetzt mal, angriffslustiger Rap, der sehr viel Punchlines und sehr viel, der schon sehr stark nach vorne geht, auch vom Sound her.
Ja.
Und CD2 ist dann eher so, wie zum Beispiel jetzt der Trauma-Song, der jetzt vor kurzem erschienen ist. Deeper, melancholischer, musikalischer und einfach ich würde sagen, da ist mehr dieses das Menschliche,
Emotionaler.
Genau. Dann haben wir CD3, das ist dann die Shinobi Retsuden EP, die ist eine komplette Drill EP auf Drill mit diesen japanischen Anime Sachen. Und traditionellerweise habe ich noch die Feind von jedem 3 EP jetzt dabei, das ist komplett auf Boom Bap. Also das ist alles schön strukturiert getrennt. Und ja.
Für jeden Asche-Fan auf jeden Fall was dabei wahrscheinlich. Du hast ja gerade schon angeschnitten, du hast ja auch schon einige Singles released, unter anderem das Feature mit PA und Fahrt, unter anderem mit Kolle und Robbie Banks.
Ja.
Gibt es noch Überraschungsfeatures, die jetzt vielleicht noch gar nicht so draußen sind, von denen man jetzt vielleicht noch gar nichts weiß, wo man sich denken würde, boah krass, damit hätte ich jetzt vielleicht nicht gerechnet?
Ich glaube, nichts Überraschendes. Ich hatte vor, was zu machen, aber das habe ich dann verschoben auf nach dem Album, weil es mir einfach in diesem... Ich bin noch wirklich ein Albumkünstler und das sieht man ja auch daran oder das merke ich, dass es immer noch funktioniert. In Zeiten der rückgehenden Verkäufe, CD-Verkäufe, verkaufe ich immer noch sehr, sehr gut. Meine Box ist ausverkauft, das Hoodie-Bundle ist ausverkauft, jetzt habe ich noch ein T-Shirt-Bundle, wovon auch nicht mehr viele da sind und das sind gute Auflagen noch für heutige Zeit. Das heißt, ich lege schon sehr, sehr großen Wert darauf, dass das ganze Album eine rote Linie hat, dass es eine Struktur ist, dass so wie wenn du ein Videospiel spielst, von A bis Z
die Storyline,
dass es abgestimmt ist. Und wenn ich das Gefühl habe, dass der Künstler oder ohne den Künstler jetzt irgendwie nahe zu treten zu wollen, der überkrasser Künstler sein kann, aber wenn das Ganze in dieses Gesamtkonstrukt nicht reinpasst, dann würde ich das nicht übers Knie brechen und einfach so sagen, okay, das...
Einfach nur fürs Feature dann.
Genau, dann würde ich sagen, ey, weißt du was, dann lass uns den Song einfach separate machen, nach dem Album und fertig. Und
so. Ja. So. Wie sieht so eine klassische Albumphase bei dir aus? Also wenn du quasi in der Produktion bist, in der Arbeit, hast du gewisse Routinen, wir haben ja gerade schon über Routinen geredet, denen du dann nachgehst, bist du dann irgendwie für 3 Monate erstmal eingesperrt, kümmerst dich erstmal nur ums Konzept oder ist das so eine Sache, die einfach durchs Machen entsteht und nach einer gewissen Zeit bildet sich dann sozusagen so ein Muster und man kann dann ungefähr heraussehen, so in welche Richtung das Ganze geht?
Also ich gehe schon mit einem gewissen Plan ans Album. Das heißt, ich sag mir selber, okay, ich möchte dieses Album so und so gestalten, in diese und diese Richtung muss das gehen. Mhm. Und die grundlegende Arbeit, die wichtigste Arbeit für mich ist da, dass ich mir die entsprechenden Samples entweder baue oder picke. Ich produziere das also mit selbst. Also ich sorge dafür, dass dieses musikalische Gerüst kommt von mir.
Okay.
Das ist meine Vorstellung, das ist meine Vision und deswegen liefere ich dann die Samples an und sage, guck mal, aus diesen und diesen Samples, ich mache dann, ich baue so eine Grundstruktur unter dem Beat, weil ich könnte den Beat auch ausproduzieren, aber ich habe da keinen Nerv zu, weil wenn ich jetzt noch alles selber produzieren würde, dann würde ich...
Ewig dauern.
Ja, baue schnell was drunter und gebe das dann meinen Produzenten und sage, ey, den müssen wir ausproduzieren, dieser Song, so und so und so. Das heißt, ich baue erstmal das Gerüst und diese Samples sind für mich das Allerwichtigste, weil das ist der Grundton des Albums, das ist die Grundstimmung und das macht den Song am Ende auch aus, weil... Wenn ich ein Sample höre, kann ich nach 3-4 Sekunden entscheiden, ist es das oder nicht. Weil wenn mir nichts spontan direkt irgendwas dazu einfällt, skippe ich das.
Okay.
So. Und dann baue ich das Gerüst und dann geht es in den Schreibprozess, das ist eigentlich die anstrengendste Arbeit, der Schreibprozess. Weil wenn du so ein Album machst, wie ich jetzt zum Beispiel, was nach vorne geht mit Punchlines, mit Wortwitz und du musst immer wieder gucken, dass das alles auch zusammenhängt, passt, dann ist das schon echt Kopfarbeit und sitzt manchmal manchmal sitzt du an einer Zeile, weil die nicht aufgeht, immer wieder und immer wieder und immer wieder, sitzt du manchmal ein paar Stunden und mir macht das eigentlich mehr Spaß, ich sag das ehrlich, wie CD2 zu arbeiten, vom Herzen her.
Ja.
So ein Trauma-Part entsteht, der Part entsteht bei mir in 10 Minuten. Ist vom Herzen. Ich rap die Zeile und dann schreibe ich die nächste Zeile und sage, okay, das passt und ich rühre das nicht mehr an, weil das kam vom Herzen. Ist
rund,
passt. Das andere ist fast schon wie so ein mathematisches...
Richtig Arbeit, richtig nachdenken.
Crazy.
Und sich ein
Konzept... Ja, und dann werden die ausproduziert, dann gehe ich ins Studio, dann nehme ich die auf und dann nach dem Aufnehmen entscheide ich dann immer noch, ist es immer noch nicht gesagt, dass der Song genommen wird, sondern dann muss ich nochmal sagen, ne, gefällt mir nicht und dann hier, dann anderer Beat und dann...
Geht schon gut auf den Kopf so, ne?
Ja, es sind fast 40 Songs jetzt wieder in dem ganzen Projekt. Also das ist eine Timeline, ich habe 40 Songs in einem Album und du musst dir vorstellen, heutzutage, manche Künstler, die machen Alben, da sind 12, 13 Songs drauf und dann bringen die das nächste Jahr erst wieder 12, 13 Songs drauf.
Ja, safe.
So. Aber ey, ich will mich nicht beschweren, ich mache es gerne. Das ist mein Leben, so, oder ist ein Teil meines Lebens und mir macht Spaß.
Okay. Wer hat das produziert oder hast du einen Produzenten, mit dem du das komplett durchgearbeitet hast oder hast du dich von mehreren Produzenten inspirieren lassen in dem Punkt?
Ausproduziert haben das am Ende des Tages Masri, dann für Samples, ich habe zusammen mit dem Sias, das ist ein Produzent von mir, der ist auch bei mir im Label.
Da können wir auch gleich nochmal drüber reden, da gab es ja auch in den letzten Monaten
Trara.
So ein bisschen Trara, genau, das ist der richtige Begriff.
Sias hat viele Samples geliefert, Tea Time, ist ein junger Produzent aus Osnabrück, ist mit dabei. Ich will die nicht, ich will jetzt niemanden vergessen. Ich glaube, ein, zwei Beats von einem Jungen, der heißt 3-8 Beats. Mhm. Auch ein sehr talentierter, junger Produzent. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Der Rap wieder Heartbeat. Ich habe vergessen, von wem das Sample war. Den Namen von den Jungs, auch ganz junge Produzenten, die mir das Sample angeliefert haben. Aber im Großen und Ganzen, die Hauptarbeit haben Masri, T-Time und Sias gemacht. Sias. Beim Ausproduzieren. Mhm. Ja.
Nice. Wir haben jetzt über das Musikalische gesprochen. Mich würde dann noch das Inhaltliche voll interessieren, weil du jetzt auch gesagt hast, zum Beispiel, dass bei CD1 Punchlines, ne, ein bisschen mehr voraus. Und hast du... Du disst ja auch gerne andere, mhm, und es war ja auch viel Trubel um dich herum, mhm, so die letzten Monate. Möchtest du vielleicht einmal sagen,
die letzten
um
Jahre
wen, ja, die letzten, ja, die, ja, letzten Jahre noch mal krasser, aber jetzt, ich würde sagen, jetzt vor kurzem war dann auch noch mal ein bisschen was. Gibt es eine Person oder mehrere Personen, die du in deinem Album thematisieren wirst?
Die man jetzt vielleicht auf den Singles noch nicht rausgehört hat, mhm, also da hat man ja schon, ja, ein, zwei Namen,
ja, ja,
rausgehört. Tatsächlich. Gibt es da jetzt noch eine Überraschung, wo man sich denkt, oh.
Vielleicht auch jemanden, wo man gar keine Backstory zu kannte? Also,
ja, das sind sicher, ja, da fallen sicherlich ein, zwei Namen noch. Ich glaube sogar ein paar mehr, die mir auf vielleicht irgendwo auf den Sack gegangen sind, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Und ich das dann einfach dann straight up im Song gesagt habe. Aber ich glaube, der Großteil der Fans und der Großteil der Zuhörer kann sich schon denken, dass welche Gruppierung, welche ja, Person so. Hm. Ich habe das schon ein bisschen angeteased und ja, die dann nochmal so das eine oder andere Mal.
Ich meine, es gibt auch Leute, die dir einen Schelle Grund bekommen gegeben haben, ja, ja, da besonders vielleicht nochmal expliziter darauf einzugehen, ja, in den letzten Monaten und so, das haben wir thematisch auch noch am Start oder würden wir gleich zu kommen.
Ja.
Was mich interessiert, du hast das auch schon mal angedeutet, ich glaube, das war im Interview mit Simon oder mit TV Straßensound, ich kann es gerade nicht genau zuordnen, da hast, mhm, du so ein bisschen erzählt, dass du im Studio in Berlin warst und, ja, da teilweise andere Artists getroffen hast, die, ja, schon mal auch auf deiner Musik vorgekommen sind, mit denen war aber alles cool, da, ja, war aber ein Artist, wo du das Gefühl hattest, dass er dafür gesorgt hat, dass du quasi dann nicht mehr aufnehmen kannst.
Korrekt.
So. Was mich interessiert war, wie war die Interaktion aber mit den anderen Künstlern? Weil die waren ja auch teilweise von dir namentlich erwähnt, Stichwort, ja, 187. Ist dir das dann unangenehm, wenn du den dann so gegenüber triffst? Oder ist, nein, das für dich einfach nur was Sportliches? Das findet im Rap statt, wenn wir uns aber privat treffen. Ja. Ist es nochmal was ganz anderes?
Ja, so? Also ich differenziere das. Also es kommt ja auch immer drauf an, wer. Also das Thema 187, Straßenbande, war ja auch nie irgendwie ein Diss von mir, also der so, wo man sagen kann, wow, er hat ihn aber richtig, mm, auf den Kieker.
Ja, so Vergleiche.
Ich habe so, mm, hab gesagt, ich bring Bones zum Brechen wie 187, mm, Drogensessions. So.
Ja.
So, okay, das ist funny. So, mm, weißt du so, das, also wäre das jetzt nicht so, man, naja, man kann sich ein Bild zeichnen und dann kann man denken, sagen so, okay. Außerdem kann es ja auch heißen, ich bring Knochen zum Brechen. Ja. So, weißt du, wie 187, Drogensessions, geht ja auch. Mm. So, aber im Großen und Ganzen bin ich mit den Jungs allen cool. Und die sind ja auch noch aus einer, oder die vertreten ja auch noch so eine Rap-Ära bis heute, dass die auch wissen, wie was gemeint ist. So.
Voll. Mhm.
Die wissen ganz genau zu differenzieren, okay, das hier ist ein cooler Vergleich oder eine coole Line oder vielleicht auch so ein bisschen anstupsen.
Mhm.
Aber das ist jetzt nichts Persönliches, das ist non-personal shit. So. Ich habe jetzt nicht gesagt, du bist so ein Punkt, mhm, Punkt oder das, das, das. Und dementsprechend, man kennt sich ja auch. Ich kenne Jizzes auch, an dem Tag waren Alex, Maxwell, da, waren ja alle da und so.
Mm.
Und deswegen, ich bin da komplett entspannt. Die haben mich, ich habe die auch überrascht gesehen und habe gesagt, was macht ihr denn hier?
Also es war schon gechilltes, gechillte voll. Energie, so. Man, ja, hatte sich das Gefühl, oh,
es ist
da
ja ist auch
was mal ausgesprochen.
Es ist ja auch, man darf ja auch eine Sache nicht vergessen, dieses Musikalische ist eine Sache, aber dieses Real Life, da sollte man immer respektvoll miteinander sein, so voll, finde ich.
Ja.
Und das ist wie beim Sport, wenn du kämpfst gegen jemanden und so, aber nur weil du den draußen triffst, heißt das nicht, dass der jetzt dein Erzfeind,
ja,
ist.
Ja.
Man gibt sich die Hand, ey, wie geht's, alles klar, dies, das, ey. Ja. Und wenn etwas zu weit gegangen ist, dann sagt man so, ey, Bro, das war nicht cool. Ich habe auch zum Beispiel, als Beispiel, habe ich Miami Yassin getroffen.
Ja.
Auf der Berlinale. Mhm. Und er kam zu mir. Das ist ein schönes Beispiel.
Mhm.
Und hat gesagt, ey, Bro, ich will mal mit dir reden.
Mhm.
Und sagte, ja, okay, was ist los? Also ja, das fand ich nicht korrekt, dass du mich gedisst hast einmal auf dem Song X-Massaker. Ich habe dir nie was getan, so, keine Ahnung, was du für ein Problem mit mir hast. Und ich schwör's dir, ich stand da und war so und hab mir überlegt, hä, hab ich ihn überhaupt mal gedisst? So. Und dann hat er mir die Zeile gesagt und dann habe ich gesagt, ey Bro, ganz ehrlich, das war nicht persönlich gemeint. So. Wenn du
einfach
so, ich sag dir das jetzt so, weil ich bin jetzt auch voll weg von diesem Thema gewesen und habe gesagt, ey, wenn ich dich irgendwie, wenn dich das persönlich, nein, sagt er, hat mich nicht persönlich getroffen, aber ich fand's, ich habe es nicht verstanden. Mhm. So. Dann haben wir uns die Hand gegeben und haben gesagt, ey, alles gut, haben den Abend noch zusammen ein bisschen, haben wir was getrunken, haben noch ein bisschen gechillt und das war's. Mhm. So, und ich finde, dieses Respektvolle im Privaten so oder im Echtleben sollte man niemals weglassen. So, weißt du? Das ist ein ganz, ganz wichtiger, entscheidender Faktor. Weil ich kenne auch Kollegen, mit denen habe ich keinen Streit, so, aber du triffst die und die benehmen sich wie so eine offene Hose. Mhm. Respektlos, allen gegenüber, die denken, die sind irgendwer und so weiter und so fort.
Ja.
So. Aber das, nee, das ist nicht meins.
Okay.
Und deswegen war die Atmosphäre ganz cool an dem Abend. Und auch mit Monet. Monet habe ich ja auch getroffen. Auch ein ganz cooler Junge. So, so ich weiß, der ist vielleicht nicht in den Rap-Szene, mögen den nicht alle. Aber ich habe den getroffen. Ganz lieber, freundlicher Junge.
Mhm.
Ich habe auch gehört, der hatte so ein bisschen Respekt vor mir. Also, weil der konnte mich nicht einschätzen. So im Nachhinein, aber wir haben noch was gegessen später. Ich kann nichts gegen den Jungen sagen. Super Junge, macht seine Musik, ist alles gut.
Und das ist doch total, aber ist doch cool, dass das dann auch alle einfach sportlich nehmen oder zumindest voll so sportlich, dass sie einfach offen das kommunizieren können, wie jetzt zum Beispiel von Miami, so dass man sagen
fast
kann.
Alle. Fast alle. Da sind wir ja dabei, war Punkt. Außer der Kollege Ufo. Der hat das, er war an dem Tag noch nicht mal da.
Okay.
Das Ding ist, dass er an dem Tag im Studio nicht war, er hat es vom Hörensagen gekriegt, dass ich da war.
Ah, okay.
Und hat dann gesagt, ey, ich will nicht, dass der hier nochmal hinkommt. So.
Einfach, weil er so ein persönliches Problem wahrscheinlich
mit dir hat.
Gab es da noch eine Nachgeschichte? Also war dann nochmal was?
Oder eine Vorgeschichte war das so? Eventuell sogar?
Vorgeschichte? Also ich... Guck mal, das Ding ist, ich habe jetzt wirklich in den letzten 3 Jahren, das ist jetzt mein 4. Album, was wieder sehr viel, kann sein, dass mal irgendwie mal eine Zeile gegen den gefallen ist oder so. Aber ich mag mich ganz vage daran zu erinnern, dass es nicht Persönliches war.
Okay.
Aber er scheint auch solche Sachen sehr persönlich zu nehmen. Mhm. Das kennt man ja auch aus der Geschichte mit Fahrt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, dass der Ufo den angerufen hat. So.
Das,
er hat es ja mal erzählt.
So Anrufstories habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen, aber nicht bei Fahrt.
Ja, dass er angerufen hat und dann gesagt hat, nimm den Song runter und so weiter. Okay, das alles mag sein, wenn er sich persönlich davon getroffen fühlt, ja, aber für mich entsteht daraus eine andere Konklusion. Und zwar, wenn ich sehe, dass wenn jemand die Möglichkeiten hat und die Macht hat, mich aus einem Studio auszuschließen, so, dann ist das eine Charaktereigenschaft von dem jemanden. Wenn jemand sagt, wenn der kommt, komme ich nicht, dann ist das eine starke Charaktereigenschaft von ihm oder eine Schwäche oder Stärke, ich weiß es nicht. Das mag man selber überlassen. Aber er kann es auch bei anderen Dingen machen. Er kann es auch bei Gigs machen, er kann es auch in der Industry machen, mit Leuten, denen er arbeitet. Wenn er jetzt zum Beispiel mit Modefirma die und die einen Deal hat, die Modefirma will mit mir arbeiten, er sagt, wenn ihr mit dem arbeitet, arbeite ich nicht mit dir und geplatzt. So. Und das kann so seine Runde machen und das kann in vielen Aspekten oder in vielen Formaten oder vielen, sage ich jetzt mal so, ob es Streaming oder wie auch immer ist, kann das seine Auswirkungen haben. Und ich habe ein Recht dann zu denken, ey, das kann sein, dass er so überall hingeht und so ein bisschen rumstänkert, so, weißt du so. Das ist nicht cool. Also,
Digga. Ist dir das schon mal passiert? Also jetzt gar nicht auf UFO bezogen, sondern generell in der Industrie, dass du das Gefühl hattest, da ist jemand, der dir gegenüber vielleicht jetzt nicht so die beste Sympathie hat und der so versucht, gewisse Türen zuzumachen. Also man hat ja schon einmal ein großes Ding jetzt gehabt, wo ja auch viel abging, so Stichwort Mois. So.
Ja, Bro, das ist genau das Beispiel. Also Mois geht raus und das Thema ist durch für mich. Also ich will das Thema jetzt nicht 140 Mal aufrollen, weil ich sag einfach, ich mache einfach einen ganz kurzen Recap. Mois geht raus und sagt, ey, gibst du, dass du Jude bist. Okay? Und ab diesem Tag, und genau nach diesem Tag, nachdem mein Album erscheint, ich bringe eine Single raus, Jahrhunderttalent, die streamt an diesem Wochenende, am Wochenende 700.000 Streams. Normalerweise landet der Song in der Modus Mio. Das ist gerade gehypt.
Ja.
Kein Song von mir wurde jemals gut platziert in der Deutschrap brandneu danach. Kein Song kam in die Modus Mio, egal ob ich 1 Million Streams hatte oder nicht. Und weiß ich nicht, ob ich irgendjemanden, also es fing an nach diesem Mois-Ding. So,
ja.
So.
Also und denkst du, er hätte vielleicht Einfluss darauf gehabt, dann könnte?
Ich weiß es nicht. Es gibt, da gibt es die wildesten Theorien.
Safe. Ich glaube, man macht sich auch irgendwann auch einfach so ein bisschen verrückt wahrscheinlich damit, sowas.
So, aber irgendwie scheint irgendjemand ein Problem mit mir zu haben und oder mich nicht zu mögen oder wie auch immer.
Ich habe noch eine Frage trotzdem zu der neuen Thematik. Ja. Du hast mal gesagt, dass du bei dieser ganzen Thematik noch sehr sanft geblieben bist mit ihm. Und du hast ja mit Sicherheit auch mitbekommen, was jetzt gerade für ein Drama um ihn herum so abgeht. Ja. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass du trotzdem viel zu sanft geblieben bist? Also würdest du jetzt im Nachhinein sagen, bei den Dingen, die mir jetzt vorgeworfen werden, du hättest vielleicht härter mit ihm umgehen sollen?
Okay. Nein, nein. Also ich bin der Meinung, ich bin noch classy geblieben bei der ganzen Geschichte. Ich finde auch so, guck mal, es ist ein schmaler Grat, auch in der Musik oder auch in aktuell, wie die Leute sich versuchen, wenn die sich streiten. Es ist ein schmaler Grat zwischen classy und so einfach nur noch mit Scheiße zu bewerfen. Sag das jetzt einfach mal so. Oder einfach nur wirklich dreckig zu spielen so.
Naja.
Und das hat nichts mehr mit Kunst zu tun. Wenn du einfach nur noch wahllos irgendjemanden, wenn du merkst, dass jemand die Intention hat, die ich damals hatte, hier geht es gar nicht um irgendetwas Übergeordnetes, hier geht es einfach darum, jemand versucht mit aller Macht und möchte mit allen Mitteln, Social Media, privat, Musik, alles YouTube, er möchte dich einfach komplett, ne? Er möchte dich komplett zerstören. Er will, dass die Menschen, der verschenkt irgendwelche Gutscheinkarten an Kids, die ein Profilbild von mir nehmen, wo ich krank war. Wo ich Cortison hatte so.
Ja.
Und mein Kopf aussah wie ein Ballon. Ja. Und sagt, wer das Profilbild reinnimmt, kriegt von mir eine 10 Euro Playstation-Karte. So. Dann merkst du, dass jemand nicht die Intention hat, hier irgendwie
sportlich
zu leaken oder so. Hier geht es doch gar nicht mehr darum. Er will dich komplett, ich mach dich komplett fertig. Er will, dass Menschen auf der Straße zu dir kommen und dich anspucken. So nach dem Motto, bist du soweit.
Ja. Aber das meine ich ja, das ist ja schon, ohne dass ich jetzt weiß, ob es stimmt oder nicht, so, ne? Aber generell jetzt ist es ja schon eine sehr, sehr bösartige Intention, weil wenn man jetzt ein Problem mit jemandem hat, auch persönlich vielleicht, ist ja das Letzte, was ich ja trotzdem für diese Person will, ist, dass der so nichts mehr zu essen hat am Ende. Oder weißt du, dass er so aufgeschmissen ist und einfach sein Handwerk nicht mehr ausüben kann. Und das ist geht ja schon über dieses sportliche Battlen schon, weißt du, weit drüber hinaus.
Das war way, way above. Aber ich glaube auch, das ist so, wie soll ich dir sagen, manche Menschen sind an einem Punkt in ihrer Karriere oder in ihrer Laufbahn, dass die so weit oben sind, dass alles einfach funktioniert. Und egal, was du machst, so, weißt du, so wie wenn jetzt zum Beispiel Drake jetzt einen Song machen würde auf einen Heimatmelodie-Beat, der wird trotzdem durch die Decke gehen. Und Leute würden sagen, boah, krass, er hat einen neuen Trend gesetzt. Und so. Das heißt, wenn du an diesem Punkt bist, kann es sein manchmal, und fangen viele an, so
überheblich zu werden,
waghalsige Entscheidungen zu treffen, weil die denken, die können sich alles erlauben, da passiert schon nichts. Das Ding ist, du triffst die einmal, dann triffst du die nochmal, dann triffst du die nochmal und dann passiert noch was anderes. Du gehst mit deinen Mitmenschen auch so um. Weil du, wenn du in der Öffentlichkeit dich darstellst, als dass du der alles in unter dir bist, dann gehst du genauso mit den Menschen um. Und langsam aber sicher
geht das ja.
Werden die Menschen dir den Rücken kennen, weil die sagen, ich will nichts mehr mit dem zu tun haben, und in der Öffentlichkeit wird das genau sein, und dann bricht dieses Kartenhaus dann ein, so, weißt du? Und ich glaube einfach, das ist es, dass irgendwann manövriert man sich in so eine Richtung, wo man dann nicht mehr, da gibt es keinen Ausweg mehr. Das ist wie so wirklich, als ob du eingemauert bist. So,
voll. Weißt du,
so,
du kommst da auch selber dann nicht mehr raus aus dieser Energie, weil du die ja auch die ganze Zeit irgendwie produziert hast.
Korrekt.
Dann ist halt natürlich wieder die Frage, ist es überhaupt generell gesund für einen Menschen, jemals so weit oben zu sein, dass man sich unantastbar fühlt in dem, was man macht? Also auch kreativ gesehen, weißt du, wenn du jetzt das Gefühl hättest, alles, was ich mache, würde Gold gehen. Egal, ob ich jetzt auf den Beat furze oder ob ich jetzt mein Herz rappe, es wird alles gleich durch die Decke gehen. Das macht ja auch, also das ist ja auch vielleicht nicht gesund für deinen kreativen
Spirit. Natürlich nicht.
Zumindest nicht langfristig, wenn es jetzt mal eine Zeit lang so ist.
Auf jeden Fall. Es ist ja auch dann keine Challenge mehr. So. Ja. Ich glaube, der Mensch ist auch, es ist auch wichtig für einen Menschen, das ist so mein Gedankengut, ist immer wichtig, dass man sich verbessern will. So, dass du den Ansporn hast, so, dass du sagst, ey, nächstes Mal noch besser. So, wenn mich jemand fragen würde, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut hältst du dich als Rapper, würde ich immer sagen 6. So. Und weil ich habe immer das Gefühl, ey, das ist.
Da geht noch was.
Nach jedem Album, das geht besser.
Ja. Nochmal eine Aber das ist ja geil. Das ist ja was ja Spaß macht. Du freust dich dann ja schon wieder, direkt ins Studio zu gehen.
Ganz genau. Ich bin ja auch schon jetzt dabei, wieder fürs nächste Album Samples und
so. Das ist, glaube ich, ein schöner State of the Art, so, oder State of Mind, wenn du dich in dieser Bubble so aufhalten kannst. Ja. Weißt du, weil ich glaube, wenn du jetzt ein Album rausgebracht und denkst, Alter, ich bin so krass, es gibt nichts Krasseres mehr. Mhm. So, weißt du, wie hat sich Michael Jackson nach Thriller gefühlt? So, vom, weißt du, was ich, also es ist ja auch ein krasser Druck, glaube ich, auf einem so.
Siehst du, Michael Jackson ist doch ein Paradebeispiel dafür. Und ich bin einer der größten Fans von Michael Jackson.
Ja,
ich,
ne? Also für mich King, auch.
Absoluter King.
Ja. Motherfucker. So. Auch businesstechnisch.
Alles. Menschlich, businesstechnisch und so. Und auch er hatte dann so diese Allegations, was man ihm vorgeworfen hat und so weiter. Mhm. Aber guck mal.
Was glaubst du, aber vielleicht nochmal darauf einzugehen, hast du das Gefühl, dass da was dran ist oder hast du...
Ich finde es voll schwierig zu sagen auch, ne? Wenn man gar keine Beweise so richtig
bekommen hat. Ich finde es bei vielen, finde ich, kann man so, weißt du, da hat man ja mehr als nur eine Aussage, dass man sagen kann, okay, das könnte passen. Aber Michael Jackson, glaube ich, war einfach, der war selber ja noch ein Kind, glaube ich, so geschädigt.
Es gab ja nie einen Beweis, es gab auch nie irgendetwas und es gab auch viele Aussagen, die sich widersprochen haben. Natürlich ging es da viel um Geld bei ihm.
Safe, man, du weißt, so, richtig Cash, wenn du
Schmutzkampagne, so, aber ich glaube auch, dass es bei ihm so war und der hat ja nie eine Kindheit gehabt. Mhm. Seine Kindheit hat einfach...
Sein Vater hat ihn auseinandergenommen.
Sein Vater war sein größter Segen und Fluch. Ja. Sein Vater hat ihn zu dem gemacht, was er war, zum King of Pop, aber hat ihn auch seines ganzen Lebens beraubt. Ja. So, weißt du, weil er war...
Psyche kaputt gemacht.
Ja. Voll. Und ich glaube einfach, dass der forever kind war einfach so, weißt du.
Und
der
hat mit seinem Haus und so, man hat das ja gemerkt. Ja.
Du hast auch gesehen, wie der auch geredet hat, hey, und so gelacht.
Ja.
Wie so ein...
Naja.
Du musst dir vorstellen, alles, was er so erlebt hat, was wir als Menschen so erleben, so den ersten Kuss, die erste Beziehung, so, das alles ist ja in der Öffentlichkeit irgendwie passiert. Und alles mit Menschen, die auch viel älter waren als der, was er im Nachhinein rausgehauen hat, was ist auch nicht gesund. Ne? Ja. Auch wenn du ein Junge bist, so, ne? Wenn du 14 bist und du hast irgendwie eine 25-jährige Freundin, das ist nicht gut. Also das macht ja auch irgendwas mit dir, so, was auf jeden Fall nicht geil ist. Und ich glaube, das hat ihn, glaube ich, auch mental sehr auseinandergenommen.
Glaubst du eigentlich, Bro, oh, ich will jetzt so ein Fass nicht aufmachen, aber ich frage dich das jetzt mal. Er hat ja,
das jetzt einfach so. Dass er sich so weiß gemacht hat, meinst du?
Ja, also, es gibt ja diese Vermutung oder das, was er gesagt hat, er hat diese Krankheit und ich kenne die, weil ich jemanden auch kenne, der das hat, dieses Vitiligo
oder so.
Ja.
Das
Vitiligo.
So.
Aber das ist ja so fleckenartig.
Genau, so. Jetzt ist aber meine Theorie dazu, ne? Das ist jetzt, ich bin Detective Conan, ist, guck dir mal Janet Jackson an, guck dir mal seine Brüder an und alle anderen, die sind auch heller.
Ja, und die hatten aber auch, glaube ich, also die waren, ich glaube, das ist so deren normaler Hautton. Ich glaube nicht, dass die diese Krankheit haben. Und was ich mich halt auch noch frage, zu dieser Krankheit, hat er sich auch die Nase operiert.
Ja, okay.
Ja,
und nicht nur einmal, ne? Aber das mit Skin-Sache ist, du, wenn du die alte Bilder anguckst von den Jackson 5, dann waren die schon sehr stark pigmentiert. Ja. Sagt man das so?
Ja, doch. Okay. War schon sehr dunkel vom Hautton
her. So. Ja. Aber mit dem Alter, Michael war der Erste, der so ein bisschen sich so geleitskinnt hat. So.
Ja.
Und danach die ganzen Brüder von ihm auch. Mhm. Und Janet Jackson natürlich auch extrem.
Ja.
Und wenn du die neben den Eltern, wenn du diese Bilder siehst, wenn die zum Beispiel jetzt im Alter neben den Eltern sind, dann sehen die aus wie Adoptivkinder.
Ja. Mhm. Was ich halt krass fand bei Michael, dass seine Kinder ja auch komplett weiß sind.
Ja, sind aber da sagen voll viele, dass das sind gar nicht seine
Kinder. Sind das gar nicht seine eigenen?
Glaube ich nicht, Bro.
Also ich glaube offiziell schon.
Also ja, manche offiziell.
Ja. Adoptiert.
Oder so mit so Dings, wie nennt sich das?
Künstliche
so Teile. Weil das habe ich mich nämlich gefragt.
So. Aber ich glaube, es wird trotzdem so verkauft, als ob es ganz normal seine Kinder wären. Ne?
Ja, also die sehen ihn doch gar nicht ähnlich.
Nee, ich finde es
doch
krass, dass weiß, so die ganze Welt das irgendwann einfach so hingeht. Also, dass keiner das.
Oder so.
Gar nichts.
Auf jeden Fall haben die ausgesorgt, aber.
Ja, sie haben auf jeden Fall ausgesorgt.
Ich finde das so, es ist ihm überlassen. So. Ich finde das noch nicht mal so. Also für mich war Michael Jackson immer Schwarzer und er wird es auch immer bleiben.
Safe.
So. Ob er sich weiß gemacht hat und so weiter. Gewisse Dinge kannst du ihm nicht absprechen. Und wie er sich für die Kultur der Schwarzen eingesetzt, wie er sich für Afrika eingesetzt hat und so weiter, der hat mehr gemacht als alle anderen Künstler zu dieser Zeit zusammen. Safe. Und dementsprechend so, wenn das sein Schönheitsideal war, was vielleicht ein Knacks war.
Ich glaube halt auch, dass das wegen seinem, der wollte einfach nicht in den Spiegel gucken und seinen Vater sehen. Ich glaube, das ist das Ding einfach.
Possible.
Ich glaube, das ist so das, was ich mir vorstellen kann, dass es so ein persönliches Trauma einfach war, weil er einfach... Ja. Zur einen Seite wahrscheinlich, das ist ja auch krass für dein Herz und du liebst ihn ja, weil es ja dein Dad ist irgendwo, der dir das ermöglicht hat, aber du hast ihn auf eine Art und Weise, weil er dir einfach, der hat ihn ja misshandelt, so wortwörtlich. Mhm. Und ich glaube, das ist halt, das kann man, also keiner, der das so selber erlebt hat, so von einem Elternteil, das kann man gar nicht in Worte fassen, deswegen will ich mir auch gar nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Ich glaube aber, dass das dadurch eher entstanden ist.
Ja. Also sagen wir mal so, wir können es so als Resümee sagen, dass der Psyche von Michael am Ende des Tages nicht alles so ganz koscher war.
Das wissen wir. Bei keinem Kinderstar, glaube ich. So. Ich glaube, alle Kinderstars haben irgendwie ein bisschen
geknackt. Das ist alle. Guck dir mal auch diese ganzen Disney-Kinder an, was am Ende mit denen passiert. Die werden irgendwie drogenabhängig. was auch immer so. Das ist, glaube ich, nicht gesund für ein Kind einfach. Nein. Also es ist generell nicht gesund, ein Star zu sein, glaube ich. Aber für ein Kind ist es, glaube ich, maximal abgefuckt.
Das ist, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, was du mich zum Anfang gefragt hast. Ja. Ich glaube einfach, dass der Zeitpunkt, wann ein Mensch erfolgreich wird und wie er erfolgreich wird, dafür ausschlaggebend ist, wie er damit umgeht.
Auf jeden Fall.
So, wenn du zu einem, wir sind niemals, wir machen uns immer Pläne für irgendetwas, aber wir bereiten uns so gut wie möglich vor dafür, aber richtig ready ist man nie. Du wirst erst ready, nachdem du das, wenn das wirklich eintrifft und daran wächst du, dann bist du ready. Man kann nie sagen, ich bin 100% ready für irgendetwas, weil es kann immer irgendwie was kommen, worauf man nicht vorbereitet ist. Aber ich glaube, dass ein Unterschied ist, wenn du sauber eine Karriere aufbaust und so, wenn du so einen Plan machst und einen langfristigen Plan machst und sagst, ey, in 3 Jahren will ich da sein, ich werde erst das machen, dann werde ich das machen, das machen, dann ist das schon mit einer, so einer gewissen Routine geht das mit ein. So. Ja. Und wenn das dann kommt, dann sagst, weißt du, okay, das ist jetzt der Next Step, Next Step, Next Step. Bei vielen geht es einfach von heute auf morgen so.
So, das ist halt das Gefährliche.
So. Die träumen davon, aber haben sich gar nicht darauf vorbereitet. Und Bro, in deinen Träumen läuft immer alles geil.
Aber so, in der Realität,
aber in der Realität merkst du dann einfach so, ey Digga, das ist ein, nicht nur ein hartes Geschäft, stark umkämpftes Geschäft. Ist
auch ein sehr unfaires Geschäft.
Unfaires, dreckiges Geschäft, da passiert viel Politik und so weiter und so fort. Und ja, und dann für viele ist dann einfach so, okay, dann ich rauche mir jetzt ein oder ich mach das oder mach das, damit ich ein bisschen klarkomme. Und aus dem bisschen wird dann eine Regelmäßigkeit.
Wenn und dann bist du halt dann gefangen so, ne, in diesem Teufelskreis. Ich würde mich mal interessieren, weil das ja auch oft viel mit deiner Thematik zu tun hat, sei es Anime, sei es Kampfsport, so eine Drucksituation. Und du hattest in der Vergangenheit, ich will das jetzt nicht nochmal ansprechen, das Thema, aber du hattest ja eine wirklich Situation, wo ja in einem Moment sehr, sehr viel Pressure auf dir war, teilweise mit irgendwelchen Passport-Leaks und was auch immer. A, wusstest du, dass das auf dich zukommt? Und B, so, also in dem Moment ist schon sehr, sehr viel Druck. Wie hast du deinen Umgang damit gefunden? Weil ich glaube, viele wären daran kaputt gegangen. Viele hätten vielleicht so irgendwas gegriffen, so, weil sie sich gedacht hätten, boah, meine Karriere ist jetzt auf jeden Fall am Arsch. Und du hast ja dann nochmal einen draufgesetzt. Wie war diese Zeit für dich und wie bist du vor allem psychisch damit umgegangen?
Also ich wusste nicht, dass das kommt.
Ja.
Es gab zwar im vorangegangen so 1-2 Wochen, habe ich ja gesagt, hat man sich noch getroffen und hat nochmal geredet, da wurde mir was vorgeschlagen, was ich abgelehnt habe. Und daraufhin kam das einfach so von einem Tag auf den anderen. Aber als es dann kam, habe ich mir so erstmal so gedacht, ey, Digga, erstens, das ist gar nicht mein Ausweis. So, ne? Ich habe mir gedacht, wo haben die diesen Scheiß her? So, ne? Und was soll das Ziel sein damit? So, warum faked man denn sowas? Also ich habe mir so gedacht, was
ist die Intention dahinter so mäßig?
Ja, ich habe mir so gedacht, das glaubt doch kein Mensch. Man kann doch googeln, man findet, dass ich einen Firmeneintrag habe in Bochum mit meinem Namen. Ich denke mir so. Aber ich habe eine Sache damals so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen am Anfang, weil ich die Reichweite und die Tragweite dessen so unterschätzt habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, der Typ hat doch 1 Million Abonnenten auf YouTube. Der ist bis jetzt immer so serious gewesen. Die Leute nehmen ernst, was er sagt. Und die Leute sind wie Gras im Wind, so, weißt du? Der jetzt auf seiner, plötzlich waren so alles rübergekippt. Ich habe so gedacht, ey, die nehmen das erst voll ernst. Das ist serious. Mhm. So. Parallel gab es dann noch Stress, weil da ging es auch ein bisschen um das.
Ja.
Da gibt es immer Leute, dann, das ist der Klassiker, da kommen Leute, die dann von dir das wollen und dann dich bedrohen und dann kommt jemand anderes, der sagt, ey, ich kläre das für dich, mach das für dich, lässt du dich darauf ein, tut er dir den Gefallen und regelt das mit denen, schuldest du ihm aber wiederum was. Und ich war dann auch wie so ein Freiwild.
Also paranoid auch teilweise. So, wer will jetzt wirklich einfach aus gutwilliger Absicht mir helfen und wer denkt sich, okay, ich krieg jetzt einen Fuß in die Tür so mäßig.
Du hast ja auch gesagt, dass dir was vorgeschlagen wurde, was du abgelehnt hast. Inwiefern wurde dir etwas?
Vielleicht irgendwas Businessmäßiges.
Ja, irgendwas Businessmäßiges, okay. Es war was Businessmäßiges, was gar nichts damit zu tun hatte und das habe ich abgelehnt, weil ich gesagt habe, nee, das sehe ich nicht und so.
Was ja auch in Ordnung ist.
Aber auch voll, war auch richtig entspannt und so. Ich habe gesagt, ey, lass, jeder geht sein, macht sein Ding und fertig und so. Und dann ganz cool. Aber da haben sich wohl beleidigt gefühlt, auch deswegen.
Glaubst du, dass es daraus entstanden ist, aus dieser Absage? Oder glaubst du, dass generell einfach vielleicht auch Neid, Unmut, nicht gönnen? Weil es ist immer schwierig aus einer Position von jemandem, der eigentlich alles hat, so, oder was heißt alles hat, aber so, sich seine Sache schon so aufgebaut hat. Und
er hat vielleicht alles in seiner Sache, aber eine Sache hat er nicht und das konnte er nicht und er konnte niemals diese Musik machen. Hm. So, weißt du? Ja. Das fehlte in diesem, das war ein Puzzleteil, was fehlte, wo er nicht ernst, wo nicht ernst genommen wurde. Und wo ich ernst genommen wurde. Hm. Und du kannst alles haben, aber eine Sache nicht. Und das kann dich zum Neid bringen. So, als Beispiel. Aber ich, es gibt so, das ist echt ein, das ist ein Ding, da gibt es viele Ansätze.
Voll.
Da, ich könnte auch viele Sachen sagen und viel, jeder Weg wird dazu führen. Ich glaube einfach, es waren alle zusammen, die sich dann kumuliert haben. Und am Ende des Tages ist das Ding dann so aufgepoppt, groß geworden.
Hey, ich, du bist ja stärker in jeder rausgekommen.
1 Million Story-Views hatte ich mit einem Instagram-Kanal von 100.000 Abonnenten krass, zu der Zeit. Ich habe eine Story gepostet, ich werde mich dazu äußern. Ich gucke einfach so am nächsten Tag so rein. Natürlich maximal viele Beleidigungen, Kommentare, dies, das. Ich gucke so einfach 988.000 Views. Ich so 988.000. Ich so, scheiße, die Kacke ist groß. Ja. Ich habe die Kolle angerufen, ich habe gesagt, Bro, ich habe 1 Million Story-Views. Ne? Er sagt so, Digga, die Scheiße ist groß.
Da muss jetzt aber ran, du. Da muss ein Song raus.
Ja, es war eine sehr stressige Zeit.
Glaube ich halt, ne?
Aber Bro, das ist sehr, sehr stressig. Am meisten hat mich gestört an der ganzen Geschichte, ist, dass es so weit gegangen ist, dass es meine Eltern mitbekommen haben, meine Mutter mitbekommen hat. Und das dann so...
Du hattest ja auch erzählt, dass du 3-4 Tage bei, wenn wir gerade schon von Kollegen sprechen, dass du auch bei ihm warst. Mhm. War das, weil diese Gruppierung bzw. ja, die Seite irgendwie bei deinen Eltern irgendwie auch vor der
also,
Tür war?
Okay. Also Insta-Nachrichten gekriegt, Bilder, dass man von einer bestimmten Perspektive, dass ja, hier wohnst du und dies, das. Vor meinem Studio wurden die auch, haben die ganze Zeit, waren die Dings, dass ich konnte nicht zu mir ins Studio gehen, ich konnte da nicht vernünftig arbeiten und dann habe ich mich der Boss gesagt, ja, dann
komm mal vorbei.
Komm rum.
Machst du hier das Ding?
Dann fertig hier. Okay. Und dann haben wir das fertig gemacht und ja.
Aber es ist auch schön zu sehen, dass auch abseits, weil so, ne, so wie ich das jetzt von außen betrachte, du hast ja jetzt nicht irgendwie einen Deal mit Kollegen, du bist bei ihm gesigned oder so, sondern ihr seid wirklich einfach Freunde und die sich einfach auch so lange supporten, ist es vor allem auch durch so eine Phase, ne? Ich meine, du hast ihn ja auch in Phasen unterstützt, wo es ihm vielleicht auch gerade nicht gut ging oder wo es schlecht um ihn stand. Das sieht man nicht so oft in der Musikbranche so und es ist krass zu sehen, dass ihr eigentlich einfach so gegenseitig euren Rücken so deckt und auch durch solche Krisen da teilweise durchgeht und er wahrscheinlich dir auch hier und da einen Ratschlag zur Seite geben kann, weil er gewisse Sachen auch schon durchgemacht hat, so.
Ja, ich glaube, der hat diesen ganzen, er hat schon alles durch.
Ja, für ihn war es auch vielleicht gar nicht so krass wie für dich wahrscheinlich in dem Moment. So, ne?
Ja, aber es ist auf jeden Fall, es ist schön, einen Freund zu haben in diesem Business, in dem du eigentlich kaum noch jemanden vertraust. Mhm. So, das ist wirklich so, wenn du enge Freunde hattest oder Leute hattest um dich rum, die dich dann für ein bisschen Fame und für eine müde Mark verraten oder dir in den Rücken fallen, dann glaubst du erstmal so, ich hatte ein Jahr war ich so unterwegs, dass ich echt wirklich niemanden getraut habe. Ich habe auch gar keinen Bock mehr gehabt. Ich habe gesagt, ich lasse niemanden mehr irgendwie, mit niemanden mache ich was. Ich mache keine Features, ich mache gar nichts. Weil das ist mir einfach so, es hing mir aus dem Hals raus, so diese Falschheit, weißt du so? Safe. Ja. Weil du weißt nicht, heute so, morgen so. Ja, weißt du? Und dann
wird halt vorsichtig.
Absolut. Ne? Aber zu dieser Zeit bin ich auch komplett alleine. Ich musste mich komplett isolieren. Da habe ich auch, es gab ja auch so ein Jahr, wo ich mit Colin nicht so in Kontakt war und wir haben auch keine Musik gemacht. Das war dieses Jahr. Und das war, ich glaube, das wichtigste Jahr in meiner Karriere, wo ich komplett auf mich alleine gestellt war, wo ich meine Entscheidung selber treffen musste, wo ich von A bis Z alles alleine machen musste, weil das hat mir bewiesen, dass ich dazu imstande bin, einfach große Dinge zu machen, ohne jegliche, also ich bin auch, wenn ich auf mich alleine gestellt bin, dass ich das survive, so, weißt du? Ja. Und das war sehr, sehr wichtig. Das
ist, glaube ich, auch eine wichtige Erkenntnis.
So eine Challenge für mich selber in meinem Leben, so eine Erkenntnis. So.
Weil jetzt kannst du auch einfach frei arbeiten. Wenn du jetzt ein Feature machst, dann kannst du das einfach machen, weil du das wirklich zu 100% emotional machen möchtest und nicht, wenn du vielleicht denkst, boah, wäre eigentlich gut, wenn ich das mache, weil so, das ist, fällt ja alles weg, sondern du machst das jetzt einfach.
Du hast vollkommen recht und das ist etwas, was ich verstehe. Guck mal, ich habe für Musik, oder sagen wir mal, ich bin nicht der Profi in anderen Musikbereichen, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, wie das in diesen anderen Szenen, aber in Deutschrap maße ich mir schon an, zu wissen, wie etwas funktioniert und weswegen jemand macht. Ich verstehe dieses ganze Featuren der Künstler, weil das die Algorithmen gut anzieht, so, weißt du, bei Spotify und wie auch immer. Aber ich verstehe nicht, dass sich teilweise Menschen miteinander Musik machen, die sich nicht abkönnen, sondern einfach nur für den wirklich, wo die sagen, ja, ich habe was von, er hat auch was davon und fertig. So, für mich ist Musik immer noch Kunst und das ist immer noch was Persönliches. So, und wenn jetzt, das ist im überspitzten Sinne, ist das irgendwie so gesagt, als ob zwei Menschen miteinander Musik machen, die eine ganz andere politische Einstellung haben, die sich eigentlich gar nicht mögen. So, weißt du so? Aber die machen es einfach nur für
Business.
Für Business. So, ja. Das ist nicht meins. Das würde ich niemals machen. Ich würde mit niemandem Musik machen, wo ich das Gefühl, bei dem ich das Gefühl hätte, das passt nicht und ich will es eigentlich gar nicht. Auch wenn ich 1 Million damit verdienen würde, würde ich es nicht machen. Ich meine es ernst.
Ich hab bei der Recherche öfter Kommentare gelesen, unter anderem bei Reddit, auch bei YouTube-Kommentaren, dass du so Kollegas Nachfolger bist. Was denkst du darüber? Ist das etwas, was du sein möchtest? Oder findest du das nicht so toll, wenn das Leute denken?
Ich bin in dieser, bei dieser Sache, zu diesem Thema, bin ich eigentlich neutral, weil ich finde es, auf der einen Seite ist es, Kollega ist ein sehr, sehr erfolgreicher Rapper gewesen. Oder vielleicht einer der erfolgreichsten, der ist Multi-Platinum-Act mit dies, das. Aber ich bin Asche, ich bin nicht Kollega, ich bin auch nicht Bushido, ich bin auch nicht UFO 361 und auch nicht 24 Tim, sondern ich bin Asche, weißt du so? So, ja, so, jeder soll sein Ding machen. Und ich weiß, es ist halt immer schön, immer Leute zu vergleichen. Ja. Messi war der neue Maradona am Anfang und dann war er aber nur noch Messi. So, weißt du, so, man muss sich der Sache auch Zeit geben und man muss sich auch beweisen. Ich verstehe das. Und nach einer Zeit, wenn du das Ziel hast, deine eigenen Fußstapfen auf dieser Welt zu hinterlassen, egal was du machst, so, dann musst du einfach nur weitermachen und dranbleiben und dann wirst du es auch. So,
auf jeden Fall.
Aber es ist natürlich schön zu hören, aber Asche ist Asche.
Asche ist die Nummer 1. Das ist ein tolles Abschlusswort, finde ich, oder?
Voll.
Asche.
Asche ist Asche. Ist auf jeden Fall ein schönes, schönes abschließendes Wort. Ich habe aber auf jeden Fall noch ein, zwei Sachen, die ich gerne noch ansprechen würde.
Ja, dann geht's weiter.
Wir können das ja dann ans Ende schneiden. und zwar wollte ich nochmal...
Dein schönes Ende gekriegt.
Toll.
Kennst du das, wenn du mit so einem geilen, wenn jemand was sagt, du sagst was Geiles, dann gehst du raus, hast du geil.
So, eigentlich wolltest du Mic Drop machen,
oder? Dann hast du aber was vergessen und musst nochmal reinkommen und so, sorry, habe ich
alles
vergessen.
Kaputt gemacht, jetzt.
Tut mir leid.
Egal,
es tut mir leid.
Mach weiter.
Aber mich interessiert es brennend. Genau, und zwar einmal die Sache mit deinem Produzenten, mit Sias.
Ja.
Da gab es ja, was hast du, hast vorhin so ein schönes Wort dafür. Trara? Nee, was gab's?
Trara. Da?
Trara, genau. Ja. Das habt ihr auch in einem Podcast so angeschnitten, aus seiner Perspektive.
Ja.
Konnte sich das mittlerweile klären? Haben die sich ausgesprochen? Was, also für dich war ja auch so ein bisschen zwischen zwei Stühlen stehen in dem Punkt wahrscheinlich.
Also im Grunde genommen war es für mich einfach nur eine Fairness-Geschichte. Der Junge ist bei mir, sag ich mal, im Label. Es wurde laut seiner Aussage, also guck mal, ich bin noch nicht mal parteiisch an die Sache rangegangen.
Ja.
Also, für mich war es einfach, guck mal, ich habe von der einen Seite die ganze Zeit in der Öffentlichkeit mehrfach was gehört, dann habe ich was gesehen auf RTL und dann sah es so aus, als ob er einfach so ein bisschen geopfert wurde. Ne? Und er hat mir aber die ganze Zeit was anderes erzählt und er sagt, was soll ich machen, ich kann nichts dagegen machen, große Reichweite, so, das ist ja heutzutage so. Jemand, der eine große Reichweite hat, meistens recht.
Hat Trumpf auf jeden Fall.
Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, guck, dann ich gebe dir deine Bühne, damit du deine Sicht der Dinge erzählen kannst und damit du deinen inneren Frieden hast, weil dem Jungen ging es ja, ist ja normal. Wenn Leute die ganze Zeit irgendwas über dich erzählen, was deiner Meinung nach nicht stimmt, dann willst du natürlich.
Naja.
Voll.
Hat er gemacht und ich weiß gar nicht, ob danach irgendwas ist.
Einfach.
Ich glaube, für ihn war es einfach nur wichtig,
sich dazu einfach äußern zu können, auf einer Bühne so.
Seine Sicht der Dinge zu erzählen. Und es war ja auch für ihn dann auch nicht gerade, es ist gut gelaufen für ihn. Also viele haben dann auch gesagt, ja, ey, scheiße, was passiert ist und so. Es gehören immer zwei dazu.
Ich sag das
mal.
Es gibt keine Streitigkeiten, also selten gibt es Streitigkeiten mit Menschen, wo bei denen das nur von einer Seite ausgeht. Es muss ja immer eine Vorgeschichte geben. So. Und dementsprechend, ich glaube, jetzt ist das Ding durch und Sias soll weiter Beats machen.
Normale Politik, glaube ich, leider Gottes in der Musikbranche, dass da oft einfach solche Sachen
passieren.
Das ist ja auch nicht nur hier in Deutschland so, ist ja in Amerika nicht anders oder in anderen Ländern so.
Hast du diesen Beefs in, habt ihr die Beefs in Amerika mitbekommen?
Jetzt gerade mit Drake und so?
Ja, ja, boah.
Welches Team seid ihr denn? Was spielen wir denn hier? Warte mal.
Also, am Anfang war ja die Situation nochmal ganz anders, aha, weil da war ja...
Jetzt geht's hier los.
Geht's hier los.
So, Moment, wie hat es denn nochmal gestartet? Mit Future Kendrick. Und, ja, Future mit True Boomin und Kendricks Part.
Genau.
Und da muss ich sagen, war ich komplett Kendrick. Eben. Eigentlich bin ich es auch immer noch. Also, ja, eigentlich bin ich immer noch. Also, ich mag Drake, so ist es nicht. Ich finde es auch sehr witzig, wie er gerade mit dem ganzen Stress umgeht. Auch mit Drake Ross jetzt. Der ist noch eingestiegen. Sind ja alle eingestiegen. The Weeknd ist mit drin. Deswegen finde ich es jetzt voll unübersichtlich. Aber bei der anfänglichen Situation war ich komplett Team Kendrick,
ja,
und nicht Team Drake.
Ich finde, es ist halt schwer zu wichten, so, ne? Weil man, also zum Beispiel J. Cole hat ja dann auch irgendwie, ist er noch mit reingesteppt, yeah, auf Kendrick hat geantwortet. Was ich dann persönlich sehr uncool fand, ist, dass er sich dann auch entschuldigt hat bei ihm. Also er hat
Kendrick?
Auf, nee, J. Cole ist auf die Bühne, hat bei einem Konzert bei gesagt, ey Kendrick, ich bin gar nicht dieser Typ dafür, sorry so.
Aber jetzt warum finden das alle so uncool? Ich finde das,
oder weil das Competition ist. Also er, Kendrick hat J. Cole gedisst, J. Cole hat geantwortet und hat sich dann dafür entschuldigt, dass er, also das macht in meinem Kopf einfach keinen Sinn, vor allem nicht in diesem Rap-Kosmos, in diesem Sport-Kosmos.
Ja.
Es ist eine Competition, wofür, ja, also wofür entschuldigst du dich in dem Punkt so? Wenn du dich damit nicht gut fühlst, dann kannst du das natürlich äußern, so ey, eigentlich will ich das gar nicht so, ich habe jetzt geantwortet, weil mir was gesagt worden ist. Okay, aber dieses Entschuldigen macht in meiner Welt gar keinen Sinn. Und nicht, weil ich jetzt geil auf Beef bin und boah, die sollen sich jetzt alle zerfetzen, sondern ich denke, wofür? Also du hast doch nichts gemacht, wofür du dich jetzt entschuldigen musst.
Ja, das
macht keinen Sinn.
Das ist sehr dubios.
Auch von den Fans so. Du enttäuschst auch deine Fans so ein bisschen damit, finde ich.
Ja, es waren halt alle voll lost danach, ne? Ja. Also keiner hat es gecheckt, halt diesen Move. Aber ich fand es irgendwie cool.
Also, weißt du, was ich meine? Stell dir vor, du hast Beef mit jemandem, er antwortet und entschuldigt sich danach bei dir. Du würdest ja auch denken, hä, cool, was mache ich denn jetzt?
Rap. Ne, also Rap speziell ist wie Kampfsport.
Ja.
Das ist, ob Frau oder Mann dort performt. Ja. Das sind alles, kann man auch sagen, dass es Alpha-Women gibt, so kann man das sagen?
Ja, sehr.
So, dass jeder Rapper irgendwo in ihm steckt ein Alpha-Mail. Warum? Weil du musst ja erstmal die Eier haben, ans Mikrofon zu gehen.
Hinzustellen,
zu rappen und der ganzen Welt zu zeigen und der ganzen Welt zu sagen, ich bin der Krasseste, da gehört sehr viel zu. Genauso das gleiche auch für Frauen. Das heißt, in jeder, der in diesem Business stattfindet, ist so in sich drin ein Alpha. Weißt du so? Ja. Sagt, ich bin hier die Number One. So. Und ihr könnt alle gerne mitmachen. So, alle, ihr könnt alle gerne die Zwei sein, habe ich kein Problem mit, streitet euch um die Zwei, aber ich bin die Eins.
Ja.
So.
Ja.
Aber dass dann so J. Cole sich entschuldigt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe gerade nur auf dem Weg hierhin Push-Ups gehört von Drake.
Mhm. Der Diss war schon sehr geil, weil du kannst halt auf einem gewissen Level nichts gegen Drake sagen, so. Außer dass er halt nicht selber schreibt. Okay, aber das weiß man ja schon.
Ja.
Deswegen ist es auch schwer zu vergleichen, ein Kendrick, der ins Studio geht und irgendwie Bars schreibt, mit einem Drake, der dann mit sechs Leuten da sitzt und sich einen Song irgendwie überlegt mit den Leuten, so. Es ist halt schon mal da sehr unfair, so. Das ist ja, wenn du jetzt alleine in den Ring steckst und da kommt jemand mit fünf Leuten und ihr müsst euch dann nachhauen, so. Das ist schwer zu wichten, aber rein songmäßig hat Drake die auf jeden Fall schon, weil er das halt so hier, so, weißt du, ich liebe das ja auch bei so Battles und wenn sich Leute wissen, wenn das dann so hier, ich hab dich mal kurz mitgenommen, so, und das tat aber
das
so weh.
Was viele leider unterschätzen, ist, dass Musik nach, wenn man alle diese mathematischen Abzüge macht, mit Punchlines, mit Wortspielen und so weiter, wenn du das alles abziehst, bleibt nur noch eine Sache, ein Gefühl.
Ja.
So, und das ist halt Musik und das wird es auch immer bleiben. Und am Ende siegt immer das Gefühl und nicht, wer hat jetzt die besseren Punchlines gehabt. Und das gestrige Gefühle hatte ich auch bei Drake, als ich das gehört habe, weil die Energy war einfach krasser.
Voll.
Und man kann sagen, was man will, klar haben das vielleicht andere geschrieben, klar, aber er performt es mit so einem Feeling, dass du sagst, okay, krass.
Das ist
der
so.
Der Bro, der gibt das.
Ja, so, also was, so diese eine Line gegen Metro, so, die hat so komplett ins Ende, so, halt dein Maul, mach Drums, so, was redest du hier gerade so? Was willst du doch auch sagen als Metro Boomin, so, weißt du, das ist schon.
Hat er nicht sogar, ich weiß nicht, ob es fake ist, aber er hatte eine Insta-Story gepostet, wo so halt so Trommelspieler Stripclub sind. Und das ist ja angeblich der Stripclub von Metro Boomin sogar.
Okay.
Und hat die wohl dahin bestellt, um halt dieses Video machen zu können, so mäßig als Message an Metro Boomin. Das ist
geil.
Halt voll krass. Er macht sich ja voll lustig über alle, ne?
Ja,
Also das ist schon lustig.
Er hat auch, ich habe das nur gesehen, dass er einen Chatverlauf mit seiner Mutter geleakt hat, weil sie ihn gefragt hat, ey, du hast die Nase operieren lassen, hast du mir gar nicht erzählt.
Ja, weil Rick Ross,
den
Diss fand ich richtig schwach, so muss ich sagen, weil er die ganze Zeit nur auf...
Voll schnell.
Aber der ist halt die ganze Zeit nur auf seinen Haut, also du bist, der hat ihn die ganze Zeit White Boy genannt, du hat ihm so sein Schwarzsein abgesprochen und das fand ich so ein bisschen, ey, Bro, so, Drake hat so viel Angriffsfläche, du hättest ihn mit so vielen Sachen irgendwie packen können.
Ja, ja.
Das war jetzt ein bisschen billig einfach, yeah, so, weißt du, wo ich denke, so, jeder weiß, dass er einen schwarzen Vater hat, was yeah, ist das, da absprechen und so. Das macht gar keinen Sinn und das, ja, fand ich von Rick Ross ein bisschen billig, weil Rick Ross kann ja auch eigentlich, wenn er will, so geil auch dissen. War da auf jeden Fall für Drake auf jeden Fall
gefundenes Fressen. Ja,
der wird den jetzt auffressen, so. Der wird den jetzt auffressen, so.
Aber das belebt das Geschäft.
Auf jeden Fall.
Jeder redet gerade drüber. So.
Aber er braucht es, Drake braucht es ja nicht. Und das hat er auch in seinem Diss gesagt. Ich mache euch jetzt, ich tue euch gerade einen Gefallen, indem ich mich jetzt hier gerade mit euch...
Ich mache jetzt hier wieder eine Voraussage, ne? Hm. Wenn der nächste Shindy-Diss-Track kommt, vom Shindy, ne?
Ja.
Achtet darauf, dass der genauso klingen wird, wie der jetzt von Drake, weil er wird sich das wieder abgucken, weil er wird sagen, oh ja, das ist krass, das müssen wir jetzt auf Deutsch machen.
Ja, aber meinst du, der wird das so eins zu eins mitnehmen, oder was?
Ja, sicher. Der Schindler, der tut sich doch bei solchen Dingen, der lässt da nichts anbrennen.
Da lässt
machen wir einfach auf Deutsch.
Aber es funktioniert in Deutschland.
Ja.
Es funktioniert,
in Deutschland funktioniert sehr viel Copy-Paste.
Ja.
Aber apropos Amerika, hast du es mit Diddy mitbekommen, was da gerade abgeht mit Puffy? Was sagst du, was denkst du?
Also ich, guck mal, ich steck jetzt, ihr müsst mir da jetzt mal ein bisschen helfen. Weil ich
kann gerne.
Ja, bist du da drin?
Ich bin da voll drin. Okay, ich war da schon vor Jahren drin. Und mir hat keiner geglaubt, als ich das gesagt habe. Die haben mich immer für verrückt erklärt.
Ihm wird ja, also ihm, ich weiß, dass ihm so vorgeworfen wird, so seit Jahren, dass er gay ist. So, ne?
Dass er nicht, also nicht, dass er gay ist, sondern dass er quasi sexuell,
pädophil ist schon was anderes,
aber so dieses, dass er gerne sexuelle Handlungen mit Heteromännern vollzieht, weil er halt einfach dieses Machtding.
Power-Dings.
Ja, okay. Ich lasse mir von einem Hetero einblasen, weil ich bin Puff Daddy so.
Okay, sagen wir mal so, was ich gerade gesagt habe, dass er gay ist, das war mir egal, weil ich mir gedacht habe, das ist seine Sache. So.
Genau, ist das ist völlig, ja auch egal.
Ist ja völlig Dings, voll. Ne? Auf der einen Seite ist er Kunstzüge und was er privat macht, ist ja seine Sache.
Soll er machen.
So. Dann, was du sagst, dieses Power-Dings, das ist ja schon etwas...
Das ist krank.
Das ist, ja, krank auf jeden Fall. Das ist eine widerliche Eigenschaft. Das geht aber umher mit dem, er ist ja ein Milliardär, Bro.
Ja.
Ich habe letztens noch nämlich mit jemandem darüber gesprochen, wir haben über Scheiß aus Dubai gesprochen.
Mhm. Wenn was da so abgeht,
alles meinst hast,
ja.
Guck mal, naja, ich mache das jetzt ganz kurz. Ne? Angenommen, du bist jetzt ein Hetero-Mann, ne? Und bist Milliardär. Und du willst jetzt... Sitzt jetzt hier und sagst, ich will jetzt einen rosa, schwarz-gelben Lamborghini haben und den will ich in einer schon haben. Dann kriegst du den.
Ja.
Und dann sagst du, ich hätte gerne die schönste Frau aus dem Land. Die kriegst du.
Ja.
Ich hätte jetzt gerne auf einmal zweimal die schönsten Frauen. Dann hast kriegst du einen Dreier, einen Vierer, einen Fünfer, dann hast du alles durch.
Irgendwann ist vorbei.
Irgendwann.
Der Reiz fehlt.
Reiz fehlt.
Und dann werden die Wünsche halt krasser, so verrückter und komischer.
Das ist das halt,
das
ne?
Das ist das. Mhm. Weil wir Menschen haben ja irgendwo Goals und wenn wir die erreichen, wollen wir ja neue Goals haben.
Ja.
Und wenn du alles haben kannst, was man kaufen kann, und sagen wir mal so, bis auf Gesundheit, kannst du über 90% auf diesem Planeten kannst du dir kaufen. Mit sehr viel Geld.
Was willst du dann noch machen?
Genau. Jeder Mensch, jeder Mann, jeder Frau, sag ich mal, das ist nur eine Frage des Geldes. So, weißt du, es gibt wenige, die dann sagen, nee.
So, weißt du? Ich glaube halt auch, dass das halt nicht gesund ist. Und ich glaube auch natürlich, wenn du, keine Ahnung, seit den 90ern, du bist du P. Diddy. Der ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein hässlicher. So, ne? Der wird ja auch in der Promi-Damenwelt wahrscheinlich, der war mit Jennifer Lopez zusammen, so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Was so, der ist Playboy wahrscheinlich, der weiß, wie er zu reden hat, der weiß, wie er sich zu verhalten hat.
Ja.
Und wenn du das seit den 90ern kontinuierlich auf dem Level irgendwie deine Befriedigung, sag ich jetzt mal, findest, irgendwann stumpfst du ja ab. So wahrscheinlich, ne?
Ja, ich.
Und
aber ich finde, man darf es halt nicht rechtfertigen, ne?
Auf gar keinen Fall. Passiert, ich frage mich halt, ob er das aus der Intention gemacht hat, weil er einfach den Kick gesucht hat oder weil er sich dachte, ich bin einfach mächtig und vielleicht musste er selber irgendwann mal da durch.
Naja, aber Bro, ich glaube eher, dass ihm das schon gefällt. So, das ist so ein bisschen.
Dieses Machtausleben. Vielleicht hat er auch. Vielleicht ist er ja auch Bi oder so.
Ja, genau, diese Neigung. Ich glaube eher, dass das so versteckt, dass er das so heiden wollte in dieser maskulinen Gangster-Rap-Scene in Amerika so. Und das würde ja gar nicht zu seinem Image passen. So weiß
also, es gibt ja, sind ja so viele Namen jetzt da im Raum, in denen er tatsächlich irgendwie was hatte. Und angeblich soll der ja auch überall kleine Kameras in seiner Villa versteckt haben, wo wahrscheinlich Sachen mit aufgenommen worden sind.
Aber jetzt mal die Frage. Okay, jetzt, wofür wird er angeklagt?
Also,
weil nur weil er mit denen, sage ich mal, Geschlechtsverkehr hatte und das freiwillig, heißt ja nicht, dass das eine Straftat ist, wenn die anderen mitgemacht haben.
Also ich glaube, die Straftaten waren ja, glaube ich, also die ihm vorgeworfen werden, noch ist ja noch gar nichts irgendwie bewiesen oder so.
Ja.
Aber ich glaube zum einen halt jahrelang Missbrauch von seiner Ex-Freundin, also bis hin zu Einbruch und Vergewaltigung. Also da, als sie wohl schon getrennt waren, ist er wohl bei ihr in die Villa eingebrochen, dann hat sie vergewaltigt, das ist eines der Vorwürfe. Und jetzt zum Beispiel bei seinem letzten Album, dem Produzenten, ich weiß seinen Namen leider
nicht mehr. Entschuldige, dass ich immer nur eine Zwischenfrage. Wie lange ist das mit dieser Ex-Freundin her?
Boah. Dass sie das gesagt hat, meinst du? Oder?
Also, dass sie es gesagt hat,
das ist ein Jahr her. Das ist schon ein bisschen
was. Wir waren ja 11 Jahre zusammen oder so, ja.
Also die hat sich irgendwann jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr getrennt, ja, glaube ich, hat dann aber auch direkt irgendwie jemand Neues, hat jetzt auch geheiratet und hat ein Kind bekommen. Also die ist sehr schnell zu ihrem Goal gekommen, weil ich glaube, Puff Daddy wollte keine Kinder mehr haben, der hatte auch schon und so.
Ich bin immer vorsichtig bei sowas und ich will das nicht runterreden, weil wenn er das wirklich gemacht hat, gehört er dafür bestraft. Und auf der anderen Seite,
das Problem ist, sie hat das quasi das öffentlich gemacht. Das Ding ist aber, dadurch, dass die sich direkt außergerichtlich geeinigt haben und da auch eine Summe anscheinend geflossen ist, muss ja irgendwie wahrscheinlich was dran sein, so ein bisschen, weil sonst hätte Puff Daddy das wahrscheinlich gar nicht so, ey komm, bitte ganz schnell fertig, so, weißt du?
Ja, Bro. Ja.
Oder weil er sich vielleicht auch dachte, ey, das ist unfair. Aber
danach sind ja wirklich viele an die Öffentlichkeit gegangen.
Genau, danach sind ja sehr viele rausgekommen.
Das ist aber das Michael-Jackson-Prinzip jetzt gerade.
Ja. So, ne? Einer also hat bezahlt.
Ich bin in dieser Sache nicht drin. Und wenn er der Typ ein Dreckiger ist, ne, und wenn er miese Sachen gemacht hat, muss er dafür bestraft werden. Genauso wie R. Kelly. Ja. Meiner Meinung nach so. Ja. Aber ich muss halt auch warten, was die
ergeben.
Weil sagen können viele. Genau. So, stell mal vor, du, es ist wirklich banal, aber du würdest dich jetzt an die Öffentlichkeit gehen und sagen, ich war in New York im Urlaub und habe ich Puff Daddy kennengelernt und dann hat er das auch mit mir gemacht. Dann bist du auch mit da drin.
Ja.
Und dann wird er auch am Ende des Tages, wenn er allen zahlen, wird er dir auch eine Mio geben, weil er sagen wird, ach, jetzt lass uns die auch noch für eine Mio stumm stellen.
Das ist ja kein Geld für den.
Aber man muss halt warten, bis die Anklage da ist und Beweise da sind.
Frage ist, wie willst du das halt beweisen?
Ja, das ist halt das Problem.
Das ist auch immer sehr schwer zu beweisen. Ne? Vor allem, wenn es Jahre zurückliegt.
Ich find's wirklich immer sehr fragwürdig oder ich frage mich, warum man nach so langer Zeit mit sowas kommt. Und dann,
weißt du, ich glaube, du schämst dich halt auch für sowas.
Einmal, du schämst dich und B, du bist ja auch, guck mal, du bist Cassie. Du weißt ja.
Ach, Cassie war das?
Ja, du warst ja jahrelang.
Ach so, eine Ex-Freundin.
Nein, das war Cassie, die das gemacht hat.
Okay.
Und du bist jahrelang mit ihm unterwegs. Du siehst, wie mächtig der ist. Du siehst, wozu der fähig vielleicht auch ist. Du weißt das ja, weißt du, es ist ja schwierig dann, glaube ich, dich den Mut zu fassen. Das ist ein Prozess, glaube ich, der dann so nach Monaten, wo auch vielleicht Freunde so sagen, ey komm, wir sind hinter dir oder der neue Partner, ihr sagt, ey guck mal, lass es machen so, wir stehen hinter dir, sonst du musst damit irgendwie abschließen können so. Und daraus sind ja Sachen, also es gab ja schon öfters mal hier und da so kleine Brände, sage ich mal. Der Ex-Freund von Cassie zum Beispiel, Ryan Leslie, meinte ja auch so, ey, der hat irgendwie ein Album für Puffy gemacht mit ihr, da hat Puffy sich die so weggeschnappt von ihm so. Und das war aber nicht ganz beendet und dann ist das Auto von ihm in seiner Einfahrt angebrannt und so. Man hat schon oft so von Puff Daddy so kleine Storys gehört, auch in den 90ern, dass er sich ja nicht irgendwelche Securities geholt hat, sondern Ex-Mörder, so Goons aus New York, so. Bewusst auch, ne, um ein gewisses Image zu repräsentieren und gewisse Sachen auch schneller zu lösen und sowas. Das heißt, er ist ja schon sehr lange auch für so den unmoralischen Weg in vielen Punkten ja bekannt. Mace, Loon, die sind alle, Loon ist Hodja geworden, nachdem der bei ihm gesigned war. Mace ist Pastor geworden. Die Leute haben sich vor ihm abgewandt und haben ihr Leben komplett verändert auf eine krasse Art, und was ja auch schön ist, wenn du Hodja und Pastor wirst, ist ja eine schöne Entwicklung. Aber es ist sehr weit entfernt von dem Rapper, Playboy-Typen so. Und was ist da wohl passiert, dass das dich so turnt, so, weißt du?
Bro, ich glaube, und Sith, ne? Ich glaube, dass du in dieser Position, die er ist, so reich zu sein, ne? Da kommst du nicht hin, vor allem als Afroamerikaner
in 90er
Jahren, da kommst du nicht hin, indem du einfach jedem die Hand schüttelst und sagst, ey, wir kriegen schon hin. Der muss schon seinen Way of Power, also seine Art, musste der machen musst du machen. Damit du da hoch an die Spitze kommst.
Und wer weiß, was er ja auch machen muss.
Glaub mir, er hat tausende Leichen im
Keller. Also auch so sexuell gesehen. Vielleicht hat er das ja auch durchgemacht.
Das haben auch viele gesagt.
Weil er war ja auch mit Clive Davis, der Mitbegründer von Bad Boy, so, ne, ist ja auch Musikmogul, homosexuelles Musikmogul, der auch schon hier und da mal so so leichte Anklagen bekommen hat von Artists, wo das auch hieß, ey, so und so. Und vielleicht war das für den so, ey, ich muss da durch, jetzt müssen die auch da durch, so nach dem Motto. Das ist abgefuckt, so. Also es ist.
Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, ich spreche da keinen von frei. Wer Scheiße macht, muss dafür bestraft werden. Man sollte solche Sachen nicht durchgehen lassen, weil es muss auch ein Exempel statuiert werden, dass wenn du so, vor allem so Cassie in dem Fall, jetzt wo du gesagt hast, Cassie ist, was soll die denn machen? So, weißt du, er ist bigger.
Ja, der ist ein Gigant.
Er hat tausende Methoden, um sich stumm zu stellen. So.
Voll.
Er sagt, Musikindustrie, du wirst nichts mehr machen, dein Leben, jeder wird so und so. Ich weiß schon, wie das funktionieren kann. So. Wenn er das wirklich gemacht hat, dann muss er
gestraft werden. Vor allem bei so sexuellen Sachen. Die haben seine Villa gestürmt. Ja. So. Die haben ja auch schon die Söhne einmal kurz festgenommen und sowas. Die haben auch solche Vorwürfe. Das Problem ist halt, irgendwann ist ja auch mal ein Video geleakt worden, wo so eine männliche Prostituierte auch über die geredet haben und PDD sein Ding war es anscheinend auch dabei zuzugucken, wie Cassie halt mit irgendjemand anders was. Ja. So, ne? Und dass der dann da auch ausgepackt hat, was da abging. Und da kam es aber eher so rüber, als hätten die beide so ein bisschen den Turn darauf, so weißt du, als wäre das so nicht nur ein Puffy-Ding, sondern als würden die das beide in dem Punkt nice finden. Yeah. Dann muss man aber auch denken, hat die das einfach so oft mitgemacht, dass sie irgendwann dann einfach drinne war, so weißt du, man weiß es halt nicht. Vor allem bei solchen Themen ist es ja schwierig, rückblickend das irgendwie zu tracken. Woran willst du das festmachen?
So? Ich habe so jetzt bei diesen PDD-Sache, ich war da nicht so ganz da drin, aber ich habe so gesehen, ich habe mir so ein bisschen Revue passieren lassen und habe gesehen, ey, was da eigentlich abgeht. Ja. Guck mal, Bill Cosby.
Da auch.
Ne? R. Kelly. Diese ganzen Geschichten, die man hört Jeffrey aus dieser Jeffrey Epstein und dieser Playboy-Villa von diesem. Was da für Geschichten rausgekommen sind.
Das ist doch krank,
was die da gemacht haben. So.
Das ist halt das Ding so, ne?
Und so, wenn das, sorry, dass ich das sagen muss, aber sowas erwartest du, dass man das sagt über so ein dritte Weltland, so dass die dann sagen, da hängt dieses. Aber komischerweise hörst du sowas nicht da. Das hörst du in einem.
Es wird nur besser versteckt.
Genau, das hörst du in den Staaten, Bro, Amerika, Bro.
Da, wo Hollywood, dieses Sex für Erfolg ist ja so Standard, also dieses Klischee, Casting-Couch, man macht sich darüber lustig, aber das ist ja, Leute kommen mit, junge Menschen kommen mit Träumen irgendwie nach Amerika, nach Hollywood, weil sie denken, und dann treffen die auf so einen Weinstein oder auf, so auch dieser Begriff Gay for Pay ist ja in Amerika voll bekannt, so, ne? Dass du irgendwelche homosexuellen Handlungen ausführst, obwohl du es nicht bist, nur damit du die Rolle bekommst oder den Job bekommst. Das ist ja, die Begriffe kommen ja nicht aus nirgendwo, die denkt ja keiner aus und streut die dann einfach so, sondern das ist ja oft einfach mit, leider Gottes, echten Geschichten verbunden. So.
Es ist schade, es ist einfach schade.
Aber sagt, kein Rapper wird, also Meek Mill wird sich hinsetzen und sagen, ey, ja, Puff Daddy hat mich rangenommen so.
Nee, aber ich habe so eine Audio gehört, gehört, aber ich glaube, die ist nicht echt, oder? Das ist AI, oder Bro?
Ja. Dieses Video am Pool,
Das ist auch schon crazy so. I love you like when you do it like this, Daddy und so.
Warum hast
du
Daddy zu dem? Das war schon krass.
Aber hast du diese Audio gehört?
Nee, ich glaube, die kann ich.
Die ist sehr verstörend.
Ja, ja, das musst du auch nicht hören.
Okay.
Ich habe die auch einmal gehört und dachte mir so, what the fuck, so. Ja. Was ich aber sagen muss, und da werde ich wieder in meiner Theorie bestätigt, dass 50 Cent aber der krasseste ist, so dass der nie in irgendwas, so was das angeht,
mit rein. Der ist ein richtiger G.
Der ist ein G, der macht das nicht. Der meint auch, irgendwann mal war Puffy bei dem so, als er gerade so gepoppt
mit
und
meinte,
am Attack shoppen. Und der meinte, bist du ein Shirt-Idiot? Was für du? Gehst du mir shoppen, Alter? Was ist das für ein Satz? So, stell dir mal vor, du bist so ein erwachsener Mann, so stell dir vor, du bist so auf dem Dings und auf einmal kommt irgendein großer Deutscher und sagt, ey, komm mal mit, nächstes Mal nach Berlin, ich geh mit dir shoppen, so. Wie würdest du dich fühlen, so, was würdest du denken in dem Moment, weißt du? Und deswegen feiere ich das auch, wie 50 auch immer drauftritt direkt, so, Alter, der ist der Geilste, so. Aber ich glaube, weil der halt auch krasse Storys kennt. Der weiß wirklich, glaube ich, was da
ist. Er ist ja in der Industrie drin, ne?
Und ich glaube, der hat auch nur darauf gewartet, so, ne?
Und 50 ist auch, glaube ich, er hat diesen entscheidenden Moment auch, ist er da rausgegangen, so wieder so, aus der ganzen Geschichte.
So. Hat sein Ding immer gemacht, so alleine mit seiner Crew und hat sich nie sehr an irgendwas gebunden.
Allgemein so Aftermath, also Eminem auch und Dr. Dre.
Die machen das alle gut.
Die sind sehr, sehr cool. Im Game zum Beispiel ist schon wieder so ein bisschen abgedreht.
Der ist komplett Dings. Sehr komisch teilweise.
Kanye ist abgedreht, so die spacen alle richtig ab. So.
Und das kommt nicht von irgendwo, Mann. Irgendwann haben die vielleicht in ihrer Karriere eine falsche Entscheidung getroffen, vielleicht irgendwas gemacht, was sie nachträglich so krass im Kopf gefickt hat, dass sie damit einfach nicht mehr klarkommen, dass sie damit nicht umgehen können, was auch immer.
Ich meine, bei Kanye ist ja so ein bisschen, dass der Tod seiner Mutter ja auch wahrscheinlich so schlimm
war. Wahrscheinlich der Tod seiner Mutter, so Krankheitsbild.
Also hat das ja begonnen. Dass
Aber du musst dir mal überlegen, und ich weiß, wenn ich das jetzt sage, werden so 50-50 Meinungen sein. Ich bin ja überhaupt nicht der Mensch, der so Verschwörungstheorien irgendwie so ernst nimmt.
Ja.
So. Ich krieg sowas immer by the way mit und so und dann denke ich mir, ist okay. Weil ich beschäftige mich einfach gar nicht damit. Null, zero.
Ist vielleicht auch besser.
Ja. So, ich beschäftige mich nicht damit, weil ich überlege immer, was ändert, was kann ich machen, um mich positiv zu verändern. Also, zum Beispiel, ich trainiere BJJ, mein Ziel ist jetzt, ich habe es gesagt, ich will in den nächsten 6-7 Jahren will ich Black Belt sein, Schwarzgurt haben. Ja. Das heißt, ich muss hart trainieren und das ist ein Goal von mir. Wenn ich das habe, werde ich wieder was anderes machen. So.
Genau.
Aber weil wenn du dein Ziel erreichst und das dann die Welle dann reitest, dann ist das kein Fortschritt mehr, sondern das ist nur noch wieder so ein leichtes Abklingen. Mhm. Ich suche mir dann immer wieder eine neue Challenge und sage, ja. So. Jetzt ist die Frage, Kanye West hat alles, Bro. Also, er ist wirklich on peak. Musikalisch peak mit seinen Yeezys, peak.
Alles.
So. Und die eine Hälfte wird jetzt sagen, ja, er ist ein Mann der Wahrheit. So, weil er dann anfängt, irgendwelche
Sachen zu droppen.
Und die anderen werden sagen, ja, der dreht einfach ab, das ist wieder zu viel für ihn gewesen. So. Mhm. Okay, er ist bipolar, das hatten wir schon, das wissen wir alle, dass er so eine bipolare Störung hat. Aber Bro, immer wieder dieses in diese Verschwörungssachen reinzugehen.
Sehr viel antisemitische Äußerungen.
Ja, ey, Bro, ich kann das nicht mehr hören. Ich schwör's dir, ich kann das nicht mehr hören. Wenn jeder zu mir sagt, ja, die Juden regieren die Welt. Mhm. Bro, ich kam nach Deutschland, ich habe im Asylantenheim gewohnt, wir haben vom Caritas-Klamotten gehabt. Warum bin ich nicht Platz 1 überall in Spotify und so weiter und so fort? Ich habe da auch jüdische Wurzeln. Warum? Ich kann, wieso gibt's so viele, die einfach nicht erfolgreich sind? Und dann sagt man, ja, aber das sind die Dynastien und Eliten und so weiter. Bro, halt's Maul, Alter, ich kann das nicht mehr hören. Klar, sicherlich gibt's bestimmte Businessbereiche, in denen Juden elitär sind, aber das liegt nicht daran, dass sie Juden sind, das liegt einfach daran, dass sie gut ausgebildet sind.
Oder dass sie sich in dem Punkt vor allem gut ausgebildet haben. So. Oft hat es ja auch geschichtlichen Hintergrund
einfach,
wenn man sich so ein bisschen mit, was so das Bankenwesen angeht und sowas. Die dürfen halt einfach nichts anderes machen.
Ganz genau. Ja. So, weißt du, genauso ist und bleibt und egal wer mir was sagt, ist Hip-Hop eine Musik und Rap der Schwarzen.
Ja.
So.
Ja.
Und egal, wie sehr wir heute, wie sehr sich das vermischt hat und vor allem nicht in Amerika, weil in Europa oder in Deutschland leben nicht so viele Schwarzen wie in Amerika. In Frankreich zum Beispiel ist es schon mehr wieder
Frankreich
eure.
Frankreich oder UK auch.
Das ist ja, ich sag eure, aber du weißt, was ich meine. Ist mehr, ihr seid da kulturell mehr, habt ihr mehr Einfluss auf die Musik. Was merkt man daran? Es ist viel kreativer. Deutschland kopiert von Frankreich. Ja. Deutschland kopiert von Amerika. So. Und die Trends werden immer von, sag ich mal, von den Natives der Musik angegeben. Ja, so, weißt du, was ich meine? Und genauso ist, wie ich schon gesagt habe, Hip-Hop, kulturelles gesehen, ist schwarze Kultur, Musik so. Und wir sollten froh sein, dass wir das ausüben dürfen, ohne dass uns auch jemand sagt, das ist kulturelle Aneignung. Safe. Verstehst du? Wenn man schon die modernen Sachen droppt, das ist kulturelle Aneignung, das ist kulturelle Aneignung. Ja, das ist kulturelle Aneignung. Ja.
Ich glaube, dass in Amerika die Hip-Hop-Kultur irgendwann einfach so finanziell so stark geworden ist, dass das halt auch andere Leute angezogen hat, die gesagt haben, okay, ich kann jetzt hier Business, also das bringt jetzt wirklich Milliardenumsätze langsam. Alles klar, das zieht halt andere Leute an, die vielleicht schon vorher finanziell so stark waren, dass sie sich das auch deren annehmen konnten. Und dann kommen so Leute in die Industrie, die vielleicht jetzt nicht kulturell die beste Interesse haben, sondern die einfach Business machen wollen. Ja, genau. Was ist ja normal so, wenn eine Sache Geld generiert, kommen halt Leute, die Geld machen wollen.
Ja, klar.
Das ist der Lauf der Dinge.
Ist ja auch spannend, Bro. Guck
genau.
Mal, für jemanden, der aus weiß ist und der aus guten Eltern auskommt, der hört dann diese Gangster-Story.
Der denkt, was geht hier ab,
Alter? Und Gangs und siehst das, das ist doch wie ein Film, ist doch geil. Ja. Also für ihn ist das.
Das sind ja auch die CDs gekauft haben.
Ganz
so, bei aller Liebe. Das sind Vorstadtkids, weiße Vorstadtkids, die den Großteil in vor allem in den 80er, 90er an der Hip-Hop-CDs gekauft haben.
Ja.
So.
Ja.
Und auch wahrscheinlich auch heute noch CDs krass kaufen. Deswegen ist ja auch wahrscheinlich schon Eminem dann nochmal 10-mal krasser erfolgreich geworden, weil der auch Themen angesprochen hat mit denen, die sich auf einmal identifizieren konnten.
Ja.
Ist ja ein logisches Ding so, ne? Wo Dr. Dre wahrscheinlich auch viel zu kämpfen hatte am Anfang. Als er so jemanden weiß gesigned hat, waren wahrscheinlich auch nicht alle so positiv.
Ja, klar, natürlich.
Stimmt. Aber dann, Alter, der Typ ist der krasse Rapper hier. Was soll ich machen? Soll ich jetzt nicht sein oder was?
Ja. Aber ich habe mal eine Frage an euch beide.
Ja.
Du hast auch Migrationshintergrund, ne?
Ja.
Okay. Okay, cool, dann haben wir eine coole Runde. Das ist die Abschlussfrage heute.
Okay, okay, perfekt. Quatsch.
Nein. Inwiefern meint ihr oder findet ihr, im Jahr 2024 hat sich dieses Rassismus-Ding so, ne? Hat sich das gebessert als zu den letzten Jahren oder findet ihr, ist es gleich geblieben oder findet ihr, es wird einfach nicht mehr so offen gesagt oder wird es vielleicht offener gesagt, als es war? Wie seht ihr das so?
Gute Frage. Also ich finde, wir erleben gerade, dass das noch krass, also dass Rassismus gerade, ich habe das Gefühl, es ist so, es gab Jahre, wo das so runtergegangen ist und gerade geht es wieder richtig hoch. Also ich finde vor allem, wenn man jetzt auf TikTok unterwegs ist, klar, es repräsentiert nicht die echte Welt, aber auch die echte Welt zeigt, also so Wahlergebnisse zeigen ja schon gerade, was so abgeht.
Nee.
Und wenn man sich bei TikTok manchmal so Videos anguckt und nur blaue Herzen-Kommentare sieht und alles, da denke ich mir schon, okay, ich glaube, wir erleben gerade noch mal heftigeren Rassismus. Also ich glaube, dass gerade, ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch durch diese ganze Woke-Bubble, die ja so entstanden ist die letzten Jahre. Und davon haben sich sehr viele getriggert gefühlt. Und deswegen versuchen die da, genau, nochmal so eine Anti-Haltung gerade.
Vieles vermischt sich ja auch. Früher war es ja auch irgendwie ganz klar, keine Ahnung, das ist ein Nazi, wir sind die Ausländer, so. Heutzutage hast du aber auch viele Ausländer oder viele Leute mit Migrationshintergrund, die deren Theorien auch viel abgewöhnen können. Vor allen Dingen, wenn es dann um so Woke-Sachen geht, wo auch viele Leute, die aus konservativen Häusern kommen, sich wahrscheinlich teilweise mehr mit Leuten aus einer AfD-Bubble gemeinsam an einen Tisch setzen könnten und sagen können, ey, nee, wir feiern das auch nicht, dass jetzt hier auf einmal gegendert wird oder man sein Geschlecht einfach lie und la ändern kann. Ja. So. Ich glaube, das ist einfach krass, also dass dieses rechte Denken sozusagen kein rein deutsch-deutsches Ding mehr, sondern dass sich das einfach krass vermischt hat, glaube ich. So. Also ich habe jetzt nicht nur einmal gehört, dass Freunde mit Migrationshintergrund jetzt auch sagen, ich würde die AfD wählen, so ganz einfach. Und ich glaube, das hat sich einfach krass vermischt. Ich glaube, dass halt durch das Internet viel mehr aufmerksam gemacht wird auf gewisse Sachen, also dass man einfach nicht mehr so leicht, so schnell damit durchkommt mit irgendwelchen Sachen, die im Alltag passieren. Wie es jetzt so in diesen Industrie, sag ich jetzt mal, in so strukturellen Ebenen ist, so was so Business angeht und sowas, ich glaube, da ist es eine ganz individuelle Kiste. Ich glaube, es gibt Leute, wie ich jetzt zum Beispiel, ich hatte jetzt nie so krass das Gefühl, dass ich den Job jetzt nicht bekommen habe oder sowas, weil ich schwarz bin oder die Wohnung nicht bekommen habe. So. Ist vielleicht aber auch einfach meine Art und Weise, wie ich durch die Welt gehe und wo ich aber auch herkomme. Ich bin im Osten aufgewachsen, da ist ja der Rassismus nochmal ein ganz anderer als hier jetzt. So, ich sehe gewisse Sachen vielleicht gar nicht mehr oder mich stören gewisse Sachen vielleicht nicht mehr, wenn ich jetzt auf dem Vierer in der Bahn alleine sitze und ich keiner zu mir sitzen, ist mir das ehrlich gesagt egal, weißt du? Ich glaube, das ist halt sehr vermischt und ich glaube, das ist eine sehr individuelle Frage mittlerweile geworden und kein kollektives Ja oder Nein. So.
Wie hast du das wahrgenommen?
Ihr habt das beide ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube einfach, dass es aktuell sehr viele, es ist allgemein, alles entsteht in Bubbles. Früher gab es immer ein Großes und Ganzes und so. Es gab ja auch früher so Stars. Das gibt es jetzt auch nicht mehr. Es gibt Bubble-Stars. Star dieser Bubble, der ist Star dieser Bubble. Man kriegt viele Sachen gar nicht mit, weil alles so viel geworden ist. Und ich glaube, und das wird auch immer so sein, wenn es etwas gibt, was reingepresst wird irgendwo und gesagt wird, das gehört jetzt dazu und 99 stehen daneben und sagen, nee, wollen wir aber nicht haben, dann wird es immer Anti-Bewegung geben. Das wird dann so, weißt du, so und das ist in vielerlei Hinsicht. Und ich habe diese Woke-Bubble, was ist das genau?
Also schwierig, das jetzt zu definieren, aber ich würde sagen, das ist generell, das ausdrücken? Gender? Ja, das gehört schon mit dazu.
Da kommt vieles mit rein, so, weißt du?
Also ich würde sagen, vor allem junge Leute, die sich gegen konservative Einstellungen gewandt haben und einfach versucht haben, eine linkere Realität zu entwickeln. Und dazu gehört halt eben Gendern, würde ich es jetzt einfach mal definieren, vorsichtig.
Ich glaube einfach, weißt du, was das Wichtige an der Sache ist? Jeder soll, wenn die ihre Meinung haben, aber die müssen auch tolerant sein, dazu, wenn jemand sagt, nee, möchte ich nicht.
Klar.
Mir ist das echt, das, guck mal, mein Tag, mein Leben, ich habe so gewisse Dinge, die mir wichtig sind. Das ist so mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, meine Familie, mein Sport, meine Musik und alles, was dazu gehört, so im engen Kreis. Wenn es den Leuten allen gut geht, dann bin ich zufrieden. Okay. Und alles, was drumherum passiert, ich weiß, das klingt jetzt sehr ignorant, aber dann denke ich mir so, jeder soll machen, wie er will.
Ja, aber
so. Ich denke mir das halt auch so. Ne? Ich lebe sehr nach so einem demokratischen Gedanken. Und ob mein Nachbar jetzt rechts ist oder krass woke ist, ist mir per se erstmal egal, wenn der nicht in meinen Raum reingeht oder mich jetzt irgendwie angreift oder was auch immer. So. Da kann der ja machen, was der will.
Und in dem Moment, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich möchte aber, dass überall gegendert wird, zum Beispiel, und dann sagt Person B, nö, ich möchte das nicht. Und dann wird sich gestritten, dann ist ja schon irgendwo das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Wenn du gendern willst, gender.
Wenn du es nicht willst, dann
ändern das nicht. Weil ich glaube, heutzutage ist es auch so ein bisschen, es werden so krasse Grenzen gezogen zu allem. Jeder versucht, muss sich irgendwo, man muss jemanden richtig zuordnen können.
Ja.
Jeder, der jetzt zum Beispiel, entschuldige, dass ich unterbreche, wir haben zum Beispiel diese LGBTQ-Bewegung. Ne? Mhm. Und jeder, der sagt, nee, ist nicht meins, wird sofort als toxisch maskulin
oder als Anti, obwohl es vielleicht gar nicht Anti ist. So.
Aber ich kenn schwule Menschen, ich kenne lesbische Menschen, das kann man so sagen, ne? Also Homosexuelle. Ja, so, weißt du so? Jeder soll doch machen, wie er will. So, weißt du? Und wenn jemand der Meinung ist, dass er gleichgeschlechtlich leben soll, lass doch machen, stört mich doch nicht. Weißt du so, wenn ich sage, wenn er mich fragt, wie findest du das? Ich so, ist nicht mein Ding. Ja. Dann sagt er zu mir, ja, ist doch alles cool. Aber wenn er mich fragt, ist nicht mein Ding, und dann sagt, wie kannst du so etwas sagen?
Du hast es noch nie gemacht. Oder so.
Und so entstehen aber die Streits. Ja. So entstehen die Streits, weil alles, was ich immer mitbekomme, ist, dass extreme Menschen versuchen, miteinander zu diskutieren, und das wird dann immer nach außen getragen, und so entsteht dann Hass auf beiden Seiten.
Ja. Und oft kann man auch gar nicht auf den Nenner kommen, weil ja Emotionalität mit so einer gewissen, wie nennt sich das, Rationalität
genau.
Ging. Also du kannst da auf keinen Punkt kommen.
Ganz genau, kannst du nicht.
Wenn ich dir aus meiner Welt berichte, wie mein Leben läuft und wenn ich gewisse Sachen widerfahre, die dir gar nicht passieren können, dann kannst du es ja emotional gar nicht nachvollziehen. Du kannst ja gar nicht mit mir auf ein Level kommen.
Genau.
Kannst aber sachlich sagen, okay, Alter, das ist einfach nicht geil. Und wenn ich die Möglichkeit habe, da was zu sagen, dann sage ich da was zu. Obwohl ich damit nichts zu tun habe.
Ja.
Ist ja genauso wie bei mir. Ich bin nicht homosexuell, aber wenn ich das Gefühl habe, auf der Straße wird jemand deswegen irgendwie dumm angelabert, dann kann ich ihm doch trotzdem so, weißt du, dann werde ich ihm trotzdem zur Seite stehen und sagen, hey, hör mal auf, lass dir mal in Ruhe, was macht ihr hier gerade so, weißt du?
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Ding, wo man einfach gucken sollte.
Einen gesunden moralischen Kompass.
Ja, einen gesunden moralischen Kompass, Akzeptanz in jede Richtung aber auch. Respekt, ist ja keine Einbahnstraße.
Respekt, respektier die Meinung anderer so, weißt du so. Und so, wenn sie jetzt nicht radikal ist. Ich mag diese Radikalitäten nicht einfach, egal in welche Hinsicht.
Voll.
Aber würdet ihr denn dann sagen, was mich dann interessiert, weil ich akzeptiere eigentlich auch jeden, aber es gibt Meinungen, die kann ich nicht akzeptieren, wie sowas wie, nee, einen Ausländer möchte ich in Deutschland nicht. Ist das eine Meinung für euch? Weil für mich ist es keine Meinung.
Das ist ja schon eine radikale Meinung so. Und beziehungsweise, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe ja schon auch oft mit Rechten irgendwie geredet, mal in meinem Leben so. Und oft kam dann immer, ja, du bist ja okay, so, weißt du, nach dem Motto, wo ich mir denke, Alter, also ich habe dir jetzt nicht so die Mühe gegeben, dir jetzt zu gefallen, aber wenn du das für dich so sehen willst, ist es ja okay. Ja. Dann ist ja erstmal die Frage, ist das jetzt ein normaler Mensch oder in was für einer Position ist dieser Mensch? Wenn das jetzt irgendein Politiker ist, der das wirklich entscheiden kann und diese Meinung hat, ist es gefährlich.
Ja.
Aber jeder kann ja wählen in Deutschland, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und jeder, der wählen kann, der kann irgendwie schon mitentscheiden.
Voll. Ich persönlich habe diese Einstellung halt nicht, deswegen kann ich das schlecht sagen. Natürlich will ich, dass jeder Mensch sich denkt, Alter, jeder ist willkommen. So.
Ja.
Und selbst wenn mir was auf den Sack geht, dann geht mir das Individuum auf den Sack und ich mache nicht daraus so ein Völkerding. So differenziert denkt halt leider nicht jeder. Und mir tut es dann natürlich eher leid. So. Aber wenn du sagst, es ist die Meinung von ihm, die sehr radikal ist. So.
Ja.
Wenn er die aber auch nur hat für sich selber, dann denkst du, okay, Alter, dann ist das halt deine Meinung. Was soll ich denn da sagen? So,
weißt Meinung du? Kann man nicht verbieten.
Man kann es auch nicht ändern.
Sowieso nicht.
So. Ich habe immer das Gefühl, Leute denken wirklich, dass dieser krasse Nazi oder dieser krasse Rassist, dass man den noch umändern kann. Aber nein, der glaubt das ja wirklich aus tiefster Überzeugung.
Und ich glaube auch, man,
was willst du ändern?
Desto mehr man dieser Sache so ein Gesicht gibt und desto mehr man oft versucht, den Menschen einen Spot zu geben, desto mehr Menschen hören dann, weil viele sind rhetorisch geschult, viele argumentieren gut. Guck mal, ich habe das schon so oft gehabt, dass egal, wir reden jetzt darüber zum Beispiel, ich kenne mich damit nicht aus. Für mich, die Erde ist rund, okay? Mhm. Und die dreht sich. Mhm. Ich kenne aber Menschen, die sagen, nein, die Erde ist flach.
Echt?
Ja, flach.
Und
das kann ich dir beweisen.
Okay.
Und ich sitze dann mit zwei Menschen und ich sitze hier in der Mitte und der eine sagt so und der andere sagt so und der führt eine argumentative Kette aus und ich sage, ja, ist plausibel. Sagt der andere, ja, aber Moment. Und der spricht genau so und führt eine argumentative Kette aus. Ich sage, ist auch plausibel. Ja, und wo treffen wir uns jetzt in der Mitte? Dann sagen wir, jetzt ist oval.
Ja.
Das Ding ist halt, wenn jemand sich in einer Bubble bewegt oder sich in einen Themenbereich richtig vertieft, dann kann der dir Sachen davor, argumentative Sachen erzählen, dass du selbst wir beide sitzen und sagen, oder dass wir drei sitzen und sagen, ja, ich glaube, der hat irgendwo auch nicht Unrecht, weißt du so? Obwohl das eine sehr radikale Meinung ist.
Ich kann dir bestimmt auch Statistiken auf den Tisch legen, wo du dann denkst, boah, so langsam verstehe ich, warum Leute vielleicht auch rechtes Gedankengut mittlerweile haben. So,
das
wenn ich die so, genau. das so auslege, wie ich das möchte,
alles.
Kann man ja immer irgendwie überzeugen.
Je nachdem, wie leicht du dich halt
beeinflussen lässt. Genau, safe. Ne? Aber so, ich würde mal sagen, so, wenn du nach irgendwas suchst in deiner Meinung, dann findest du immer auf jeden Fall Argumente, die dafür sprechen. So.
Das ist halt das Schwierige. Deswegen sage ich ja immer, halte deinen moralischen Kompass so sauber wie möglich, weißt du, so versuch dich von diesen ganzen toxischen Sachen, die da im Internet passieren, da ist ja so viel, wenn man...
Ja, das ist krank. Einfach.
Nachrichten, ich schaue nicht mal Nachrichten. Mhm. Ich sag dir, ich kann Nachrichten nicht mehr gucken, weil es geht ja nur noch um Krieg hier, Krieg, Gefahr. Das.
Das ist schwierig, ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, wir leben in einer sehr offenen Welt mittlerweile, aber auch in einer, dadurch, dass die Welt so offen ist, passiert halt aber auch...
Ich würde gerne jemanden, der so rechts ist, nehmen und sagen, komm mal mit, komm, wir laufen hier über die Straße. Guck mal, wie viele Leute haben dich jetzt angegriffen? Was ist passiert? Dies, das. Nein, ist nicht. Komm, dann nehme ich dich abends nochmal mit so. Auf der anderen Seite würde ich jemanden, der andersrum denkt, der extrem so in eine Richtung ist, jedem mal zeigen, wie die Welt aussieht. Das Problem ist, viele leben halt in ihrer eigenen
Und halt auch Angst vor Fremden. Ne?
Richtig.
Also das ist halt das Problem.
Richtig. Ganz oft. Das wie kann der Bundespräsident oder der Bundeskanzler eine Ahnung darüber haben, was in irgendwelchen, in Marxloh, in Dortmund oder was passiert oder in Berlin auf den Straßen, wissen die nicht.
Also, Leute sitzen zu Hause, die gucken sich eine Stern-TV-Doku an, sehen das, was da gezeigt wird und denken, das ist die Welt. Ja. Und das ist 24/7 genau das passiert, wenn ich jetzt in Neukölln durch die Straßen laufe. So.
Mittlerweile passiert ja auch viel über Algorithmen. Ne? Ja. Also wenn wir über Bubbles reden, so crazy, ne? Du kriegst ja dann nur noch das zugespielt in der Bubble, in der du eh schon bist.
Genau.
Und dann wirst du halt immer extremer, wenn du jeden Tag, also wenn du jetzt sagen, du bist rechts, dann siehst du jeden Tag nur irgendwelche kriminellen Ausländer, dann wirst du halt noch rechts. Du bist mega links, siehst du jeden Tag nur, keine Ahnung,
Polizeigewalt
auf der einen Seite. Genau, ist halt noch krasser.
Kennst du das jetzt? Guck mal, wir reden jetzt darüber.
Ja, wenn
du
gleich zu Hause.
Wenn du dein Handy da irgendwas auf einmal siehst. Und dann wird dir das angezeigt.
Ja, abgehört, Mann.
Das ist crazy.
Scheiße, jetzt Alter. Gehen wir doch in die Verschwörungstheorie.
Okay. Ja, das ist ein gutes Abschlusswort, würde ich sagen.
Gutes Abschlusswort, wollte ich gerade sagen.
Ey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke
euch. 26.04.
Yes.
Kommt das Album.
Lang lebe Asche.
Lang lebe Asche.
Jetzt schon schnell
noch ein T-Shirt-Bundle. Vier CDs, ne?
Schnell noch ein T-Shirt-Bundle holen, weil es bald ausverkauft.
Also dranhalten, Leute, ne? Alles klar, vielen, vielen Dank.
Ihr beide habt natürlich vorbestellt, ne?
Ja, klar. Okay. Schon. Peace.
Tschüss.